Hergewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 357, heute mit Felix.
Moin.
Und Felix.
Ich bin nicht der Hellste.
Und? Was?
Ich habe keine Lampe.
Markus.
Es regnet wieder, endlich regnet es wieder.
Hier nicht, aber einer ist auch da, ich bin Ingo, hallo. Ich hatte ganz kurz überlegt, ob ich sage Hashtag Sendungsnummer, als ja, steht da oben, hat keiner eingetragen, welche Nummer wir heute haben.
Ja, weil man weiß es auch immer erst nachher. Kann das nicht vorher wissen.
Hä?
Ja. Ist nicht so, hört uns Zeit zu bereden, wir senden Zeit zu bereden.
Ja, aber es ist nicht so, als würde der Sendungstitel schon in der URL für einen Pad-Titel stehen, oder?
Ja. Könnte man
da gibt es also leider keine Möglichkeit, das vorher zu wissen.
Nee, gibt es keine
Möglichkeit. Nee, das ist unmöglich.
Das ist leider.
Das ist absolut unmöglich.
Deswegen habe ich es ja auch nicht gemacht. Ich habe es oben aus der URL abgelesen. Das habe ich hingekriegt. Wahnsinn.
Super krass. Super Hacker, ey.
So sieht's aus. Markus, wollen wir über Mail-Server reden?
Ja, wir sollten auf jeden Fall über Mail-Server reden.
Aber nicht heute, oder?
Nein. Nee. Wir können das aufs nächste Mal verschieben.
Wir müssen das mal planen, nachdem wir auch in unserem Chat sozusagen auch eine Diskussion über Mail-Server hatten, in unserem internen Signal-Chat. Müssen wir das mal machen. Aber ich hatte das hier als Vorschläge schon mal reingetan. Wir müssen das in die nächste Sendung rüberkopieren. Ja. Wir haben ja so ein Pad, wo wir also über die Wochen reinschreiben, was wir dann besprechen könnten.
Ja, das war bis vor 10 Minuten noch komplett leer, würde ich jetzt mal sagen.
Stimmt nicht. Vorschläge standen einige drin. Die ziehen wir nochmal rüber. Genau, also Mail-Server. Ich habe mich auch gerade mit RSpamD in letzter Zeit intensiver wieder beschäftigt. Also wir müssen das mal machen. Und,
wir müssen da mal eine Sondersendung dazu machen, Markus.
Genau, genau.
Mach doch mal eine Sondersendung dazu. Wie wäre es mit einem Binärgewitter-Spezial zu Mail-Servern?
Ja?
Das hört sich doch nach einer tollen Idee
genau.
an.
Genau. Es klingt nicht so, als würdest du nicht dabei sein wollen, oder?
Ich habe auch einen Mail-Server.
Ja.
Ja.
Sehr schön.
Nee, ist nicht meiner. Nee, ist schon nicht. Okay. Ich habe gelogen.
Ich habe auch jemanden, der einen Mail-Server für mich macht.
Genau. Ja, ich sehe deine Mails immer durchflutschen durch einen.
Ich sehe deine Mails immer. Na, das
Ingo
ist ja vertrauenserweckend.
Ingo liest immer meine Mails für mich vor.
Ingo ist auch, das war jetzt ein bisschen creepy, das weißt du, oder?
Nee, ich habe gerade, wie gesagt, am Mail-Server am Spam-Filter immer optimiert und dann habe ich ab und zu gesehen, dass Leadnames, Spams.
Lutschigen Mails. Dann durften die aber doch kein Spam sein, weil das waren echte.
Genau, dann habe ich geklickt. Ah, doch, Spam. Nein. Quatsch.
Envelope aufgemacht. Oh, wieder zugemacht.
Ups. Ah, spannende Mail haben sie da. Wäre ja schade, wenn die jemand liest. Ja, aber es ist schon gut, weil ich lese die meistens auch nicht, Ingo. Dann hat sie wenigstens jemand gelesen.
Ja, also doch. Der KI-Automat hat die garantiert gelesen und hat die dann richtig eingefiltert irgendwo.
E-Mails sind ja auch eher so wie Postkarten, ja? Da gibt es kein Briefgeheimnis.
Sehe ich nicht so, aber gut.
Ingo, sehe ich nicht so. Ingo, der E-Mails liest von Felix.
Sehe ich nicht so. Ich mache auch die Postbriefe immer auf bei anderen Leuten.
Den E-Postbrief, der wird ja auch geöffnet.
Tja. Es ging um Spamfilter. Okay, und Marc hat auch irgendwie an seinem Mail-Server geschraubt. Ich glaube, wir müssen da definitiv mal drüber reden. Okay, habt ihr was Blast from the Past-mäßiges? Nö, ne? Irgendwie haben wir das Einzige.
Nee, wir haben ausnahmsweise mal keinen Quatsch erzählt. Oder zumindest ist es keinem aufgefallen. Das ist deutlich wahrscheinlicher.
Ja, es hat sich auf YouTube hat sich jemand beschwert, dass er die ganze Sendung gehört hätte, weil wir Zeph im Titel hatten und es war gar kein Zeph drin. Deswegen.
Das ist nicht in Ordnung.
Das tat mir ein bisschen leid. Ist nur, weil ihr irgendwie. Oder ich hab.
Wie wär's, wenn ihr da mal eine Sondersendung macht zu Zeph?
Genau.
Sollen ja, Markus, da müssen wir mal eine Sondersendung zu machen.
Dir muss erstmal wieder ein Licht aufgehen, du.
Es ist noch kein Vatertag, es geht nicht so weit.
Ja, ja, nee, es ist halt echt. Wir müssen
vorankommen.
Ja.
Wir haben es noch nicht so weit geschafft.
Nee, aber das wäre so eine Frage an die Hörer da draußen. Also wollt ihr, weiß ich nicht, ist das ein interessantes Thema? Müssen wir da, ich kann darüber gerne was erzählen, weil das mache ich den ganzen Tag, so ist nicht. Aber da verweise ich jetzt auch nochmal auf eine der letzten Radio-Tux-Sendungen. Da haben wir ganz, ganz viel über ZEV geredet. Also wenn ihr das jetzt hier vermisst habt, ich habe da was für euch. Ja, ich kann das auch nochmal nicht.
Vielleicht solltest du nochmal in unseren Sendungstitel ZEV reinschreiben für den einen Typen, damit ihr das nochmal hört jetzt.
Ja, nee, das tat mir fast ein bisschen leid. Aber ich hoffe, ihr habt die Sendung trotzdem genossen, auch wenn letztes Mal nicht so viel ZEV-Informationen drin waren. Aber wie gesagt, wir haben da was für euch. So, okay, dann kommen wir zum Toten der Woche, oder? Wenn ihr sonst nichts, keine Blast-Sachen habt. Ja, dann.
Ja, ich glaube, es war's.
Dann schieß mal los.
Ja, vielleicht noch eins. Also, wenn du so unbedingt was Blast from the Past haben willst, ne?
Immer.
Du, wie geht's deinem Steam Deck?
Ach so, ja, ich habe mich nur, es liegt immer noch in der Ecke. Genau, stimmt, da hatte jemand geschrieben, ob es ganz, ganz kaputt ist. Ja, und es ist ganz, ganz kaputt. Also, es startet wirklich gar nicht. Also, egal welchen der vielen Tricks, da gibt es ja den Knopf lange drücken und dann Plus und dann loslassen. Also, es macht immer nur so bling, bling Geräusche, aber es geht, der Bildschirm bleibt wirklich schwarz. Oder Sachen drücken, also mit Ladekabel dran und drücken und dann das Ladekabel abziehen und so. Ich habe die ganzen Tipps alle gemacht und es tut leider nichts. Es bleibt, das Display bleibt leider schwarz. Ja, aber mir fehlt bisher die Zeit, mich nochmal mit dem Steam Support auseinanderzusetzen. Ist ein bisschen, das dauert dann immer und ist anstrengend. Aber falls noch jemand andere Tipps hat, außer es kurz und klein zu schlagen, immer...
Neu kaufen?
Hm?
Neu kaufen?
Neu kaufen,
Hast du mal probiert, neu zu kaufen?
Mhm. Hast du mal versucht, Geld drauf zu werfen, bestimmt.
Könnte man sicher auch machen, aber ich habe jetzt nicht so viel Geld übrig, um mir alle paar Wochen ein neues Steam Deck zu kaufen.
Kannst du nicht eins deinen Kindern einen Fünfer in die Hand drücken und sagen, es soll sich drum kümmern?
Das klappt auch nicht.
Felix, du hast sehr romantische Vorstellungen, was so mit Kindern funktioniert und was nicht.
Ja. Genau. Ja, selbst wenn die dann 17, 18 sind, funktioniert es so wahrscheinlich noch nicht mal.
Ja, dann wollen sie mehr als ein Fünfer. Ja, das stimmt. Dann
kaufen sie direkt Kippen damit. Ja. So sind die.
Ja, da musst du mir aber auch zeigen, wo du für 5 Euro noch Kippen bekommst.
Eine halbe Packung.
Eine einzelne auf der Straße.
Ja, zusammengefunden von einem anderen Typen, den du 5 Euro dafür gegeben hast, dir Kippen zusammenzusuchen.
Genau, bestimmt, die würden gerne das Steam auf dem Steam Deck spielen, aber es gibt ja auch genug Laptops. Das ist so das Problem wahrscheinlich.
Hm.
Ja. Genau, aber an den Hörer, genau, der dann nochmal nachgefragt hat, ja, also es ist wirklich, es tut leider nichts und die ganzen Tipps und Tricks, und das fragt auch der Steam-Support tatsächlich immer ab, haben sie schon probiert. Kannst du immer gleich reinschreiben, ja, habe ich alles schon gemacht, bitte ist kaputt. Ja, und ich hatte ja so ein bisschen überlegt, ich hatte ja versucht, auch die SSD da drin oder NVMe da drin auszutauschen, ob es vielleicht irgendwie daran liegt, dass die einfach zu voll war, weil das kriege ich natürlich immer gut hin, irgendwie so eine, die kleinste oder die mittlere SSD, die ich da, glaube ich, drin hatte, einfach voll zu machen. Dass so das so ein bisschen das Problem ist, aber selbst mit einer frisch leeren wollte er es nicht. Na gut, das war zu unserem Blast from the Past. Dann kommen wir zum Toten der Woche. Was ist denn tot? Was habt ihr für uns?
Hier, kennt ihr SystemD, Resolved D?
Ja, nicht benutzen.
Resolved?
Hm?
Nicht benutzen.
Ja, ist nicht gut. Ist jetzt wohl... In Debian Unstable kommt das wohl wieder weg. Das haben sie auch gemerkt, ist nicht gut.
Und was haben die dafür jetzt? Einfach ResolveConf oder was?
Ja, keine Ahnung.
Das ist auch Shit.
Ja, aber es ist besser als SystemD Resolved. SystemD Resolved ist einfach nur Schmutz. Das nicht, also keine Ahnung. Das nicht gut. Aber das ist eine gute Frage, was sie sonst, ja,
Ja,
Resolve ist ja immer noch dieses Ding, dass du halt irgendwie so mobil unterwegs bist und dann hast du verschiedene Resolver auf verschiedenen Interfaces und so. Es gibt ja immer noch diesen Use Case.
Ja, dann macht das nicht der Network Manager dann irgendwie mit?
Weiß ich nicht. Ich glaube, er hat irgendwas nur konfiguriert.
Das macht irgendwie Resolve-Conf mit deinem Network Manager zusammen und das wird schon.
Okay, na gut, keine Ahnung.
Also, ja.
Kann schon sein.
Genau, ja, irgendwie wird es schon gehen.
Auf jeden Fall in Debian Unstable, was wir dann in 15 Jahren bekommen oder so. Haben sie das jetzt?
Ich weiß aber auch immer nicht, wie man Systemd Resolve die benutzt.
Tja.
Resolve CTL und dann irgendwie minus Z Server.
Ja, ja.
Irgendwas.
Irgendwas. Ja, genau. So.
Darfst nicht mehr etc Resolve Conf direkt anfassen. Ja. Dann bist
das
du
da gepuncht. Das ist halt aber auch, alle VPNs popeln dann halt direkt in etc Resolve die rum. Ne? Das ist halt auch so, ja, kaputt.
Hm.
Darum, ja, also ich bin nicht traurig. Muss ich sagen. Ich werde es nicht vermissen, wenn es dann irgendwann in Jahren nicht mehr da ist.
Also ich hatte das hatte ich tatsächlich auf einem Ubuntu, ne? Resolve, dieses Resolve,
CDL.
Ja, ja. Da hatte ich das, aber auf meinem System habe ich das nicht und da steht auch ganz normal drin, dass sich der Network Manager um meine Resolve-Config kümmert.
Ja, also ich glaube, Network Manager kann das auch und das reicht eigentlich.
Aber ja, ich hatte das tatsächlich bei irgendeinem Ubuntu, wo ich dann auch erstmal nachschlagen musste, scheiße, was muss ich denn hier tun, um die ResolveConf richtig zu bearbeiten. Ja, okay. Ist also zumindest...
Also ich habe hier, also sobald du Resolve CTL hast, dann ist quasi dein Problem.
Ja, habe ich nicht.
Hast du nicht. Hast du ResolveConf als Tool, weil dann hast du auch das.
Was? Nein, habe ich nicht.
Das ist nur ein Alias.
Nee, habe ich nicht.
Oh, dann hast du einfach nur etc-resolve.conf.
Ja, und das wird vom Network Manager bearbeitet.
Ah, okay.
Ja, schön. So sieht's aus. Okay, ja, trauen wir jetzt erstmal nicht nach. Also ich meine, das Stück Software wird es ja weitergeben und solange Ubuntu das nicht auch rausschmeißt, wenn zumindest Leute, die Ubuntu verwenden, das noch weiter mit sich rumtragen. Keine Ahnung, ob das da auch irgendwann mal rausfliegt, aber wahrscheinlich eher nicht. So.
Weiß ich nicht, ob sie nicht dann auch Debian followen, wenn es raus aus Debian raus ist. Aber ja, werden wir sehen.
Genau, werden wir sehen. Was noch tot? Particle OS.
Achso, nee, das hat quasi gepasst zu diesem ResolveConf, apropos SystemD. Es gibt eine neue Distro und zwar die SystemD Distro. Also ich finde es ist ein verpasster Pun, ja. Kann man nicht anders sagen. Es sollte System Distro sein.
System ganz Distro, klar. Okay, ja.
Aber es ist Particle OS und das ist quasi eine Distro basierend auf quasi eine Image-Based-Distro, das heißt quasi, du baust dein System und dann bootest du in dieses System. Das heißt, ist jetzt quasi der neue heiße Scheiß. Die Idee ist quasi, dass es das Particle OS Make OSI oder wie heißt das Ding, benutzt, um das Image dann zu bauen und da rein zu booten. Und Particle OS benutzt alle geilen, heißen Sachen, die in SystemD gerade in sind oder in SystemD entwickelt werden. Particle OS selber ist quasi auch gedacht für SystemD-Entwickler, damit die all ihre eigenen Features quasi dogfooden, weil nicht alle Distros haben immer alle Sachen aktiviert.
Ja.
Zum Beispiel Debian. Jetzt ResolveConf, genau. Ja. Debian, ja. Aber es gibt natürlich auch zum Beispiel SystemD-HomeD oder sowas. Es gibt ja absurd viel Krempel, ja. was da quasi geschrieben ist, aber wo du Glück haben musst, wenn du es benutzt mit deiner Distro. Und Particle OS soll quasi alles benutzen. Und die Idee ist quasi, dass sie, dass damit auch Leonard Pöttering überzeugt werden kann, nicht nur Stock Fedora zu benutzen, anscheinend. Und ja, ist spannend auf jeden Fall. Also Immutable Distros ist eh quasi so ein Ding, was langsam kommt. Und ich finde es cool.
Schon,
ich finde
schon nicht nur langsam, also schon richtig hart. Also viele Distros setzen mittlerweile darauf. Auch wenn es noch nicht überall Einzug gehalten hat sozusagen, sondern immer nur, meistens gibt es ja von irgendeiner Distro dann nochmal eine Abart, die auch Immutable macht sozusagen, aber ja.
Ja, genau, aber es ist cool, also auch, es ist halt einfach echt nah an dem, was man haben will. Ja, du willst quasi immer dein Image komplett bauen können, basierend auf den Quellen und daraus und das dann quasi auch booten und nicht so, ah ja, ich fummel jetzt ein bisschen in diesem Image rum und dann ist es halt nicht mehr normal. Weißt
du, das ist so ein bisschen wie
Nixos.
Ja, ist das, ja, Nixos. Spannend. Ja.
Also ich, wie gesagt,
eine Sondersendung zu machen.
Da müssen wir mal eine Sondersendung zu machen, Markus, ne?
Markus, genau.
Die Liste wird immer
also
länger.
Von mir aus, es muss auch nicht Nixos bleiben, ja. Ich nehme auch jede andere Distro, die mir die aus einer Konfigurationsdatei ein komplettes System bauen kann. Ich bin da jetzt nicht mega puristisch, aber aktuell ist es halt nicht so, dass irgendjemand anders das cool macht, außer Geeks, aber ich meine, ist ja auch komisch. Aber das ist auch nur Nix.
Ja,
Nix.
Ja, genau.
Aber wie gesagt, ich benutze Nixos so lange, wie es das Beste ist. Ganz einfach. Und wenn es nicht mehr das Beste ist, dann nehme ich was anderes.
Für?
So, genau, das wollte ich hier nur dazu werfen. Es gibt Particular S, also System Distro. Es wird mit großem D übrigens geschrieben.
System
Distro. Mhm. Nee, ist klein, das ist richtig.
Tja.
Nee, ist schon, das muss klein sein. Mhm.
Okay, also wenn ihr Hardcore auf System D steht, dann guckt euch mal Particle OS an.
Ja, Particle OS. Aber ist auch ganz neu jetzt auf der FOSDEM vor 7 Tagen oder sowas gewesen. Und da gibt es auch ein Video zu, kann man sich reinziehen, was das einmal beschreibt, wie das funktionieren soll. Genau, und das quasi lets users assemble, configure and sign their own images based distributions instead of providing a pre-built and pre-signed one that is hard to customize.
Okay, könnt ihr euch auch den Vortrag angucken von der FOSDEM, wenn ihr dazu mehr erfahren wollt. Dann kommen wir zum Untoten der Woche. Das sagt mir ja persönlich nichts, aber oder ich habe es verdrängt. Manche Sachen verdränge ich ja auch.
Dick. Ich glaube, das hast du verdrängt. Das kannst du mir nicht erzählen, dass du das noch nie gehört hast.
Ja, das, ne.
Doch, Dig.
Echt?
Kennt ihr noch Dig?
Nee.
Dig.com.
Mit 2G. Nicht,
doch, ich
nicht
erinnere
wie
mich
ihr,
dunkel.
Wie ihr das jetzt schon denkt.
Ja. Es gab einen Zwischenfall, an den man sich vielleicht noch erinnern kann. Und zwar auf einer Seite namens dig.com wurde ein Key gepostet. Und zwar der Key für Blu-rays oder so.
HD-DVD.
Was ist der Blu-ray? Ich glaube, es
steht hier.
HD-DVD, genau. Genau, und der wurde auf diese Seite gepostet und das fand diese Webseite nicht gut, die Content-Moderatoren fanden es alle nicht gut und dann hat sich alle Leute gegen diese Seite verschworen und sie ist gestorben. Nur deswegen.
Echt?
Ja.
War die Urhebermafia so stark, dass
nee, die Nutzer. Die Nutzer waren so stark.
Verstehe ich jetzt nicht.
Die haben quasi gesagt, ja, sie haben die Webseite kaputt gemacht.
Weil sie alle draufgehen wollten und auch diesen Key haben wollten, oder?
Nee, weil das wurde quasi die ganze Zeit gepostet und die haben es nicht wegbekommen und was haben wir hier?
Hä, aber das ist doch super. Ich verstehe es nicht.
Ich verstehe es leider nicht. Es gab eine Nutzerrevolte. Ich weiß nicht genau, wie die im Internet aussieht.
Warum? Also ich meine, wenn da jemand cooles
Ding tut. Ja, so wie bei Reddit, weißt du noch? Nee. Das war ja auch letztens erst.
Reddit?
Da, wo sich irgendwie die... Goddammit, Ingo. Das ist dieses Dig. Kennst du noch Dig? Dig.com? Sowas.
Ja, mit 2G, nicht das, was ihr jetzt wieder denkt.
Ja, genau, das ist eine andere Seite.
Ich fühle mich hier irgendwie.
Genau.
Und täglich grüßt das Murmeltier.
Genau.
Jedenfalls, worum es geht, Untote, die wollen jetzt einen Neustart machen.
Wieder mit dem Key?
Der News-Aggregator. Ja, mit dem Key, genau. Und wir nutzen den als Verschlüsselungskey, um all ihre News zu verschlüsseln. Ich weiß nicht genau, was sie machen, aber...
Okay.
Ja.
Aber der ist leider schon geleakt, deswegen werden die sofort entschlüsselt werden können. Und es war 2007, dieser Vorfall.
Davon haben sie sich nicht mehr erholt.
Weißt du, was 2013 war?
Nee.
2013 war der Google
Corona?
Reader...
Nee.
Der Google Reader ist gestorben, 2013.
2013.
Und da hatten wir, anscheinend hat Dig einen some kind of RSS-Reader gebaut.
Ah.
Und wir haben das damals in der Sendung gepickt, als Alternative zu welchen Reader man jetzt für RSS nimmt. Und da gibt es einen Link zu blog.dick.com, der leider nicht mehr online ist und ich habe es noch nicht in der Wayback Machine geschaut, aber
Access denied, ja.
Okay, also wir haben schon mal drüber geredet, meint ihr, und ich habe es einfach
wir verdrängt. Wir haben 2013, fünf Jahre nach der Revolte, nach der Online-Revolte. Okay, jedenfalls, goddammit, echt.
Also, was ist Dick? Mit 2G?
Ach so, ups.
Nicht das, schon, sagen, das okay. Was ihr schon wieder denkt.
Also, stell dir vor, Reddit, ja.
Oh no.
Es ist ein News-Aggregator gewesen damals.
Ah.
Und die Nutzer.
Okay, also sowas wie, ich installiere mir mein
Reddit. Ja.
Ingo, Dick mit 2G.
Nicht das, was ihr wieder denkt.
Ja. 2 Stunden später. Ja, können das ja noch ein endlos.
Jedenfalls war dieser HD-DVD-Key für das Entschlüsseln von Blu-Rays auch nutzbar.
Ja.
Also das war schon dieser Blu-Ray-Key. Und das Blu-Ray ja auch schon wieder, wie viel, ja, 15 Jahre alt sind, krass.
Ja, na, HD-DVD hat sich ja nicht durchgesetzt, ist ja dann relativ schnell gestorben. Blu-Rays gibt's, glaube ich, noch, ne? Aber Blu-Ray-Player gibt's demnächst keine mehr. Also wird's wahrscheinlich aber keine Blu-Rays mehr.
Was gibt's dafür
geben.
Dann?
Na, nix mehr.
Red-Ray, oder? Hä, was, wie kauft man denn dann Blu-Ray, also wie kauft man denn Videos?
Gar nicht mehr.
Ah, das macht man nicht mehr.
Nein, du streamst nur noch. Hast du das verpasst?
Ach,
oder?
Ups.
Also früher dieses Netflix, hast du schon mal gehört? Das sind die, die die DVDs rumschicken
das
per
ist,
Post.
Das ist quasi vor, das war nach BitTorrent dann oder was?
Die nächste nee, Generation, die haben DVDs rumgeschickt per Post.
Okay, HD-DVDs?
Bestimmt auch oder? HD-DVDs, ja. Und wahrscheinlich auch Blu-Rays. Und dann haben sie damit aufgehört, weil es keine Blu-Ray-Player mehr gab.
Hä, was?
Nicht? War das nicht so? Versuch doch mal einen Blu-Ray-Player zu kaufen. Es gibt, glaube ich, keine mehr,
okay.
Oder?
Doch, kannst du noch. Doch, für Liebhaber.
Amazon.de.
Gibt's noch. Außerdem, auf Kleinanzeigen gibt es immer noch die PlayStation 3.
Ja,
okay,
aber.
Blu-Ray-Player. Ein Sony Blu-ray-Player, 90
Ja, aber Sony
Euro.
Baut keine mehr. LG baut auch keine
okay,
mehr.
Okay, Panasonic.
Panasonic weiß ich nicht, aber LG und Sony bauen keine mehr.
Wie wär's mit No Name?
Ich bin überzeugt davon, die Lagerbestände retten uns noch ins nächste Jahrhundert.
Ich denke auch. Aber gibt's denn jetzt einen Nachfolger von
Nein.
Blu-ray oder gibt's einfach keine physikalischen Medien
genau.
mehr? Ist es jetzt vorbei?
Ja, ist vorbei.
Du hast Ach nicht genug so. Davon gekauft.
Tatsächlich.
Die Nachfolge von Blu-ray heißt Glasfaserkabel.
Ah, krass. Und das heißt, man lizenziert
die haben
nur
einfach
seine
alle
Videos.
Blu-ray-Rohlinge eingeschmolzen und ganz lang gezogen.
Hm. Müssen wir mal eine Sondersendung dazu machen?
Markus.
Ich habe.
Okay, also es gibt keine physikalischen Medien mehr, die man kauft und dann stellt man sich in seinen Schrank oder so. Es gibt nur noch Netflix.
Genau.
Oh, ja. Krass, das ist tatsächlich an mir vorbeigegangen, dieses, dass
Hä?
Man das nicht
Hat
mehr macht.
Hat das nicht in der Sendung? Hat das nicht Ingo oder so hier in der Sendung erzählt? Vor
ja, gerade eben.
Nee, vor 3 Sendungen
ja,
oder so.
Irgendwann haben wir das schon mal gehört.
Also ziemlich.
Ich kann mich da nicht dran erinnern.
Wir drehen uns im Kreis.
Ja, hast Dick? Du schon mal Kennt von Dick, Dick gehört?
Dick mit 10K, Mann. Das andere mit 2G.
So wie Reddit.
Okay,
wir machen
heute.
Weiter. Wir haben noch 100 AI-News, da müssen wir jetzt kurz durch.
Okay.
Ja, hier,
also,
Ingo muss.
Ach, Gott,
nee, also das Witzige war, ich habe bloß irgendwo gelesen, dass Netflix tatsächlich dem Typen, der das erfunden hat, dass man DVDs per Post schicken kann, immer noch Geld bezahlt für die Idee. Obwohl das macht ja keiner mehr.
Okay, es gibt Ultra-Blu-Rays. So, das haben wir jetzt zum
ja
zum Glück geklärt, Mann.
Schön, dass es die gibt. Kann man die kaufen und wo spielst du die ab? Ist egal.
UHD heißen die, UHD-Blu-Rays.
Ultra-Blu-Ray-Player.
Ultra-Blu-Ray.
Ultra.
Ultra. Sind die dann quasi ultraviolett?
Die Blu-Ray-Ultras. Die Blu-Rays sind dann immer schon ein bisschen betrunken und pöbeln ein bisschen. Aber sonst ganz nett. Vielleicht.
Ja, außer die HD-DVD, Leute, kommen vorbei, Mann. Da gibt's auf die Fresse. Okay, also es gibt UHD Blu-rays, das ist jetzt quasi der neue heiße Scheiß und alle wollen das haben.
Ah ja.
Genau.
Ja, ist doch nice.
Also Netflix verschickt seit 2023 keine DVDs und Blu-rays mehr.
Cool.
Ja. Haben sie aber dafür lange gemacht, muss man schon sagen.
Haben sie es auch in Deutschland gemacht?
Weiß
das,
ich gar nicht.
War das eine Postkarte oder
ich
war das?
Ich hatte das nur mal von Amazon. Amazon hat das auch eine Weile gemacht. Blu-rays und
ja, aber
DVDs.
Dann schickst du es wieder zurück.
Ja, ja, genau, du guckst
das,
die.
Das war die
genau,
Idee.
Du guckst die.
Nee, nee,
du,
du kaufst
die?
Es, dann guckst du die und dann schickst du sie wieder zurück. So.
Ja, nee, das meinte ich jetzt nicht. Aber gut, ja, okay. Nächstes Thema.
Mhm. Du musst dir den Übertitel sagen.
Ich, ja, ich muss erst mal gucken.
Mhm, das ist wichtig, Ingo, Mann.
Okay, sorry, ich muss erst mal zurück. Wir sind bei AI, der,
fast vergessen.
AI der Woche, nachdem wir jetzt bei Dick ganz lange
gut
verharrt sind.
So was wie Reddit. 2G.
Mit 2G.
Nicht, dass
nicht
das, was
ihr jetzt wieder denkt.
Gut, AI, also sonst kommen wir hier nirgends.
Wir kommen so schon nirgendwo hin.
Also wir kennen ja alles diese AI und die brauchen halt immer mehr Daten und das wird halt so ein bisschen ein Problem, weil da gibt es halt ganz viele, die so Crawler schreiben für ihr AI-Modell und das macht super viel vom Traffic aus und gerade so Git-Hostings und so haben zum Teil Probleme, weil sie halt super viele Requests und super viele Git-Clones bekommen auf irgendwelche Projekte, was halt Traffic und Ressourcen braucht, damit das AI-Modell das halt irgendwie, keine Ahnung, dreimal am Tag crawlt.
Ja, das ist echt, das ist auch so eine Frage, wie ich mir gestellt habe. So, ich glaube, die Leute haben auch gewipe-codet diese
ja, natürlich
Crawler,
haben sie.
Weil es kann nicht anders sein. Wie behindert muss denn dein Crawler sein, dass du die ganze Zeit diese Dinger.
Ja, es ist halt so ein bisschen beides, ne? Du hast auf der einen Seite hast du halt. Du hast halt 100.000 Buden, die das jetzt gerade machen und ihr AI-Modell mit noch mehr Daten füttern wollen. Und dann hast du halt auch einfach Leute, die das, ja, keine Ahnung, dann crawlen wir das halt ein paar tausend Mal, das ist uns ja egal. Und ja, das Problem ist halt so ein bisschen, also da gibt es auch so einen Blogpost von so einem Open-Source-Maintainer verlinkt, der musste seinen Git-T-Server dann halt zumachen für Public und so. Und das ist halt ein bisschen scheiße und da gibt es halt auch ganz viele, also für normale Crawler hat es sich zumindest so ein bisschen etabliert, dass es halt so ein paar Regeln gibt. Dann gibt es ja dieses robots.txt, wo du halt reinschreiben kannst, was die Roboter und welche Roboter was dürfen. Und die meisten halten sich so mehr oder weniger dran. Aber jetzt in diesem AI, mit diesem AI-Zeug, da gibt es halt ganz viele Buden, die sagen, ja, ich habe hier so ein Modell und es wäre geil, wenn ich hier ganz viele Daten crawl. Und die ignorieren dann halt auch all diese Recommendations und die spoofen ihre User Agents, verwenden irgendwelche IP-Adressen aus Residential Blocks, also aus, dass sie möglichst wie normale User aussehen und so, dass du halt nicht einfach irgendwie den IP-Block sperren kannst, dass sie halt dein Zeug crawlen können. Und gerade für Open-Source-Projekte ist das halt problematisch. Und das ist halt so. Ja, ist ein interessanter Artikel über so ein bisschen, was halt der Fallout davon ist. Und es gibt hier von Cloudflare gibt es ein AI-Labyrinth, was so ein bisschen, das gibt es irgendwie auch, glaube ich, als zum selber hosten. Und das ist halt so ein bisschen, du hast so ein kleines Programm auf deinem Server und wenn es halt feststellt, dass hier so ein AI-Roboter versucht, dich zu crawlen, dann schickst du ihn halt so ein Labyrinth, wo halt immer so
neue interessante AI-Sachen stehen.
Genau, random Zeug und das ist dann halt ein Problem für die AI-Scraper, weil du halt dann ganz viel Bullshit in dein Dataset ingestest und
ja, weil die ja auch nur gevibe-coded sind. Das heißt, der Code von diesem Crawler ist halt auch shit.
Ja.
Ist perfekt.
Genau.
Passt perfekt zusammen.
Und tja. Es bleibt spannend. Es geht irgendwie weiter, aber irgendwie auch zurück.
Okay. Ich habe da jetzt gerade ganz frisch von SourceHut noch einen Blogpost. You cannot have our users' data, der das gleiche Problem beschreibt und dann auch quasi beschreibt, wie SourceHut damit umgeht. Genau, also es ist hot.
Und kannst du spoilern, wie blocken sie es? Oder?
Ich habe den Blog, ich habe es gerade,
okay.
Ich habe literally nur die Headline gelesen.
Müssen die Hörer selber lesen und die Sachen aufgreifen, wenn sie das auch umsetzen wollen oder können oder müssen oder wie auch immer. Okay, hätte ja sein können, dass du schon gelesen hast.
Naja, sie haben irgendwie eine spezielle Robots.txt, wo sie das nochmal ganz klar beschreiben, aber ich weiß nicht genau, was dann passiert auch.
Okay, gut.
Ja, also keine Ahnung.
Könnt ihr euch da vielleicht
abschauen. Also ich glaube, sie blocken einfach die IP-Ranges.
Kann.
Also wenn du nicht, wenn du negativ auffällst, wird dein IP-Range geblockt. Ich glaube, das ist so ein bisschen, wie sie das machen.
Okay. Gut, dann irgendwelche Supply Chain Attacks.
Ja, genau, das ist ganz witzig, weil wir sind ja in diese AI Code Suggestion Welt angelangt, ja, dein Computer schlägt dir quasi vor, was du denn für tolle Sachen machen kannst, und der schlägt dir auch ab und zu Trash vor, ja, weil er sagt so, hier, importiere doch einfach die Whitespace Adder Library oder sowas. Und
Leftpad. So gut
Leftpad,
sein.
Ja, das, ja, die Sache, das gibt's wirklich, ja, aber es gibt, zum Beispiel, du brauchst Rightpad, ja, dann importierst du lieber Rightpad. Er sagt so, okay, benutze Rightpad, und diese Library gab's vielleicht vorher noch nicht, aber böse Hacker haben herausgefunden, dass diese AI-Modelle bestimmte Libraries besonders oft sich ausdenken, und haben dann die Idee gehabt, wie wäre es denn, wenn wir einfach eine Library hochladen, die genau das ist, was sich die AI ausgedacht hat, und da Malware platzieren. Nice, oder?
Also du baust darauf, dass wenn die AI bei dir diesen falschen Paketnamen sich ausgedacht hat, dass das halt bei anderen auch passiert. Und
genau,
die dann das halt nicht
merken. Und lädst da dann quasi Malware hoch unter diesem Namen, und dann funktioniert's.
Nice.
Ja, nice, oder? Quasi das nächste Level Halluzination ausnutzen. Das ist keine Halluzination, wenn es funktioniert.
Ja.
Da gibt es quasi einen Blogpost von The Register. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich schon gemacht wird. Das Ganze nennt sich Slop Squatting. Genau, ist von der Python Software Foundation so genannt worden. Und Slop ist quasi diese Halluzination von diesen Sprachmodellen. Und ja, Squatting ist so wie Typo-Squatting bei Domains, dass du sowas hast, was so ähnlich aussieht oder was quasi irgendwo ein Typo drin hat, und dann kommst du auf eine andere Domain, die vielleicht genauso aussieht wie die echte. Genau. So, das war hier das. Das muss ich hier noch irgendwann sagen. Genau, es gibt von der EU gibt es ein neues, ich habe das nicht genau gelesen, aber es gibt quasi so eine neue das AI, dass wir quasi die Meister von allen AI-Sachen werden in der EU.
Eine auf jeden AI-Fall. Initiative. Dafür haben sie jetzt. Ja, genau. Eine AI-Initiative.
Genau, die AI-Initiative, genau. Und eine von diesen neuen, wunderbaren, tollen Factories ist der Hammer High in Stuttgart, im Hochleistungsrechenzentrum in Stuttgart. Und es ist ein bisschen an mir vorbeigegangen, dass es quasi sowas jetzt gibt, aber es gibt es nicht nur hier in Stuttgart, sondern auch überall in Europa verteilt. Und der KI-Booster hieß es. KI-Booster, genau, das war das.
Warum nicht EU-AI oder AI-EU?
Ich weiß nicht. Hammerhai heißt es auf jeden Fall. Und das ist mir letztens aufgefallen über die News, aber ich glaube, ich finde die News selber nicht mehr. Promotion, KI-Booster. Genau. Also das ist jetzt quasi von der EU unterstützt, gibt es jetzt quasi auch Projekte in Europa für die Forschung an diesen Sprachmodellen. Also von generativer AI. Und das ist eines davon in Stuttgart.
Genau. Das große steht auf jeden Fall in Jülich. Jupiter AI Factory. Das,
ja, die haben nicht so einen geilen Namen.
Nee, werde ich mir aber auf jeden Fall, ja, wobei, ich glaube ein Jahr, aber dann fahre ich mal nach Jülich und gucke mir das an. In das
kannst
neue Rechenzentrum.
Kannst du dann fragen, warum sie nicht irgendwie Hammer High oder, die könnten ja dann AI, EU, EU-AI heißen.
UI. Also nicht Huawei.
Huawei. Nee, das ist was anderes, Ingo.
EU-AI.
Huawei.
Das finde ich nicht so schlecht. Ja, also was von der, von welcher Firma ist dein Telefon? Von UI.
UI.
Schön.
Stark.
Stark, ja.
Aber Hammerhai ist auch schon ein bisschen lustig. Find ich.
Hammerhai ist nicht schlecht, ja.
Hammer ist nice. Hammerhai ist nice. Und die haben auch ein cooles Logo, also ist schon cool.
Ich werde
es so total minimalistisch.
Ja, ich werde es gleich mal als auch Sendungstitel. Das wäre auch ein guter Sendungstitel.
Ja.
Was? Aber es geht nicht.
Wieso nicht?
No. Hä, weil das, die einen heißen so, wir können ja aber so unsere Sendung so nennen, wie das
machen wir öfter.
Wir können Zeff in Sendungstitel schreiben und nicht über Zeff sprechen, dann können wir auch
Hammerhai.
Hammerhai. Hat einmal Zeff gesagt.
Ja, nee, wir haben auch Hammerhai gesagt, also können wir das auch reinschreiben.
Ja.
Genau, also in dem Hochleistungsrechenzentrum Stuttgart waren die meisten von uns hier auch schon mal, also ich war da, ich weiß nicht, Markus, du warst bestimmt auch mal drin, oder? Das war ja quasi gegenüber, da haben wir ja quasi jeden Tag drauf geguckt auf dieses Rechenzentrum. Ja.
Das ist schon
genau.
Cool.
Ja. Ich finde ja immer cool, dass die an diesen Supercomputern immer so ein tolles Design dran haben. Ja? Während irgendwie du gehst in irgendein Rechenzentrum und siehst immer gleich, wenn es irgendwie irgendwas mit AI oder irgendwas Cooles ist, dann sind die immer so gleich lustig bunt beklebt. Vorletzte Woche auch in so einem Rechenzentrum und da hast du auch gesehen, da stand der AI-Cluster des Landes Hessens und das war halt auch so das Einzige, was irgendwie bunt war und das hieß Hessian AI, also Hessian AI, genau, 42, war auch das Einzige, was bunt war und was irgendwie herausgestochen ist, so designmäßig, war dieser AI-Cluster. Also irgendwie sonst alles andere ist langweilig, aber kann ich ja mal genau nochmal umschicken.
42.
Hässchen.
Wow. Das sieht da wohl ausrechnen.
AI 42.
Dass die AI die hasst?
Ja.
Ah ne, das sind fast alle AIs.
Haspian meinst du?
Haspian.
Home Assistant.
Hass.io, genau.
Hass.io.
Mhm.
Haspian gibt es glaube ich gar nicht mehr. Das kann sein. Hessian AI.
Hessian AI heißt das, genau.
Hessian. Hessian AI.
Hessian.
Ja. Nee, genau. Ich war in so einem großen Rechenzentrum, nennt sich Green Cube, war irgendwie so ein 6-stöckiges Rechenzentrum. Euch hatte ich es ja auch schon mal rumgeschickt gehabt. Und das war auch so, also die hatten so Testinstallationen auch mit Wasserkühlung, direkt aufs Board, direkt an die CPU ran. So da rumstehen, das war schon ganz interessant und es läuft halt sehr energieeffizient da wohl. Also eine.
Ist dieses wie heißt das, in so Öl einlegen, ist das auch noch so ein Ding?
Das hatten die da jetzt nicht.
Ich glaube, dafür brauchst du einfach zu, also es wird ja auch ranzig und so. Musst du auch überlegen, ob du da vielleicht direkt Pommes drin machen kannst. Oder für die Uni daneben.
In der Frittenbude ist so ein Computer und Dual-Use für irgendwie, da kannst du Fritten machen und halt ein bisschen Compute-Power.
Ja.
Genau, ein bisschen deine Häschen da reinlegen.
Genau, aber diese Cluster oder alle, dieses ganze RZ hat eine PUE, also eine Power Usage Efficiency von 1.05 und das ist wohl schon sehr, sehr gut.
Krass. Ja. Was auch immer das bedeutet, Mann.
Das, ja, na, dass so viel Strom, wie du reingibst und auch Kühlung und alles, je nachdem, wie viel Sachen du da auch wieder rausziehst, gibt es halt diese Effizienzwert an. Also du musst nicht viel mehr Kühlung reinstecken, als du dann auch an Computing Power auch rauskriegst. Oder musst es vielleicht schon reinstecken, aber kannst es eben noch, weiß ich nicht, nutzt die Abwärme, um irgendwelche Büros zu heizen und so weiter und so fort. Also verwendest es halt noch sinnvoll, damit senkst du natürlich auch dann deine PUE.
Ja, nice. Das ist cool, ne?
Genau, und das machen die da auch. Die heizen halt Büroräume damit. Und ansonsten ist es halt auch ein relativ modernes Rechenzentrum. Und genau. Und durch diese ganzen Mechanismen kommen die wohl auf so eine relativ gute PUE. Ja.
Cool.
Genau. Das zu den schnellen Rechenclustern, die irgendwie alle bunt bemalt sind. Das finde ich irgendwie immer spannend. Warum können das andere Rechner können nicht auch so schön aussehen? Die sehen immer alle langweilig pizzamäßig aus. Nur die coolen Sachen sind bunt.
Mhm.
Ja,
Weißt du, was noch bunt sind?
Ja, was ist noch bunt?
Bilder von diesen Sprachmodellen. Ist richtig bunt, Mann.
Ja.
Jedenfalls, wenn man das schon mal ausprobiert hat, quasi so ein Bild vom Computer erzeugen lassen kann, das funktioniert für so generelle Sachen relativ cool. Also wenn man nicht so krasse Vorstellungen hat, was da jetzt zu sehen sein soll, aber sobald du dem Modell versuchst zu erklären, was du eigentlich haben willst, oder dass du zum Beispiel, weiß nicht, unten rechts möchtest du aber, dass es irgendwie grüner ist als auf der anderen Seite oder sowas, dann wird es schon immer richtig tricky, weil das Modell halt mit deinen komischen, ungenauen Angaben nicht so richtig viel anfangen kann. Jetzt gibt es quasi eine neue Herangehensweise für dieses Problem, und an der Stelle ist es dann nicht mehr so, dass du das Sprachmodell direkt promptest, also dass du sagst, ich hätte gerne das und das und das, sondern du promptest ein Modell, was ein Prompt für das nächste Modell erstellt.
Oh ja. Gott. Ja.
Nee, das ist krass. Also das ist quasi das nächste Level, also multimodale Image Generation. Das ist quasi der nächste Schritt, dass du diese Modelle verkettest, und die machen immer eine Sache besonders gut. Und dieses Bildermodell kann gut Bilder erstellen, aber es kann halt nicht gut mit so Müll-Input umgehen, der von dir kommt. Und deswegen hast du ein anderes Modell, was dein Müll-Input in was Benutzbares umwandelt, was halt das andere Modell besser verarbeiten kann.
Oh Gott.
Und genau, der Artikel beschreibt hier quasi so ein paar Use Cases, und das sieht schon richtig, richtig cool aus, wenn das so funktioniert, wie das da beschrieben ist. Und genau, also du kannst zum Beispiel auch sagen, du kannst ja jetzt schon im Chat sagen, wenn du so ein Bild erstellen lässt, mach das Bild irgendwie dunkler oder sowas, aber dann kommt halt meistens ein komplett anderes Bild raus, als was du dir vorher gewünscht hast.
Okay, also.
Oder was er vorher erstellt hat.
Genau, also diese AI-Modelle haben ja jetzt quasi ein neues Berufsbild erschaffen, das ist der Prompt Engineer. Und selbst den brauchen wir jetzt demnächst nicht mehr, weil er von AI abgelöst wird, finde ich gut.
Ja, ziemlich genau das, ja. Ich glaube, das passt ganz gut.
Okay.
Genau, du brauchst niemanden mehr, der so ein spezifisches Prompt schreibt, wo du dann immer draufschreiben musst, Training on ArtStation oder so. Das brauchst du dann einfach nicht mehr. Sondern du kannst quasi einfach sagen, dass es richtig nice aussehen soll, und dann macht quasi das nächste Modell Training on ArtStation hinten dran. Ja, das ist quasi der Trick.
Wahnsinn.
Und das ist eine coole Idee. Und es funktioniert wohl anscheinend relativ gut.
Das brauche ich für meine Arbeit. Ich muss dann einfach nichts mehr machen. Ich gebe dann einfach nur dem Modell, was dem nächsten Modell sagt, was es tun soll, und das erledigt meine Arbeit. Finde ich gut. Ja.
Ja, und der sagt dem nächsten Modell das dann auch richtig, weil du kannst es ja anscheinend nicht richtig erklären.
Ja.
Und das ist cool. Ich meine, warum nicht, ja?
Stimmt.
Also, das ist wie, als wenn du so eine Kette von Studenten hättest.
Nee, also, weißt du noch, was das klingt? Das klingt nach, wir brauchen nur noch eine AI mehr. Trust me, Bro, trust me. Einfach noch, wir nehmen noch eine AI mehr, und dann funktioniert es.
Genau.
Wir nehmen nur noch eine AI mehr. Ja. Und dann geht's schon.
We'll fix
so
it.
So klingt ja, das.
This one lane will fix it.
Die Sache ist ja quasi, dass an diesen Stellen das tatsächlich dann auch effizienter wird, weil dann müssen dieses eine Modell muss halt nicht dich verstehen und Bilder erzeugen können, sondern es gibt quasi ein Modell, was sie versteht, ein Teil von deinem Gehirn quasi, und dann gibt es einen anderen Teil von deinem Gehirn, der Bilder malen kann, und dann, boop, sagt der einem dem in der richtigen Sprache dem anderen, was es tun soll. Und ich glaube schon, dass es der bessere Ansatz ist, als ein monsterriesiges Modell zu haben, was irgendwie alles kann. Das wird nicht passieren, aber diese verketteten Sachen, auf jeden Fall.
Nur noch eine AI. Wir machen da nur noch eine AI rundherum, und dann funktioniert.
Wir brauchen noch 5.
Dann ist perfekt.
Ist auch scheißegal, wir machen 100. Weißt du, wie sich das nennt? Microservices, Mann. Hast du schon mal gehört?
Oh, oh.
Micro-AI-Services.
Micro-AI. Kennt ihr dieses Micro-Frontend?
Nee.
Naja, das, wie man sich's halt vorstellt, ist halt so.
Ist das,
du bist halt so.
Ist
eine,
das sowas?
Ja.
So Microsoft Front.
Microsoft.
Frontpage? Das war damals schon Vibe-Coding.
Ja. Nee.
Weil der Code, der da rausgefallen ist, war der größte Shit.
Aber ja. Nee, also die Idee ist halt, soweit ich das verstanden habe, ich bin da auch nicht so im Frontend Markus, ihr macht doch Frontend. Du kennst dich
doch nicht. Wir machen mit Leidenschaft Frontend.
Erzähl mal, was ein Micro-Frontend ist.
Ich glaube, da müssen wir eine Sondersendung zu machen.
Ja, Markus, da müssen wir mal. Ja, Markus, Entschuldigung, da müssen wir zuerst mal eine Sondersendung machen, ne?
Also, es geht ja darum, dass du in Microservice-basierten Systemen eigentlich das Problem hast, dass du zwar schickst, Microservices gebaut hast, aber unter so einer UI muss das ja alles wieder zusammenkommen. Und dann kannst du natürlich anfangen und dann eine UI darüber stülpen, aber irgendwie ist die UI dann ja wieder eine Integration all dieser Services. So, dass du, wenn du das Frontend zu einem Microservice dann in einer großen Gesamt-UI drin hast, hast du wieder eine Komposition, die du an der Stelle nicht haben willst. Und deswegen gibt es das Konzept, dass jeder Service sein Micro-Frontend mitliefert und du das dann auf einer oder in einem Hauptteil zusammenführst, ohne aber die konkrete Implementierung zu kennen.
Ja, irgendwie so habe ich das auch verstanden. Das ist wohl die Idee. Und das.
Und da, also das ist, wenn konsequent implementiert, ist das meiner Meinung nach auch der einzige sinnvolle Ansatz, um so eine Microservice-Architektur durchzuziehen. Also weil sonst hast du immer eine Verknüpfung an das Frontend, die du dann doch wieder anpassen musst, wenn du deinen Microservice änderst. Und das ist ja irgendwie doch nicht ganz das, wo wir hin wollten, oder?
Ich weiß nicht genau, wollten wir zu Microservices?
Ich glaube, die meisten Leute sollten einfach keine MS-Frontpage, Microservices machen.
Microsoft Front Services machen.
Ja, ich meine, nicht ohne Grund sind Microservices auch nicht mehr ganz so en vogue, wie sie es mal waren. Und viele Leute sprechen davon erstmal mit Monolithen anzufangen und dann mal zu gucken, wie viel Load welcher Teil vom System denn wirklich aushalten muss. Und sehr viel anforderungsgetriebener Architekturen zu bauen, als hinzugehen und zu sagen, wir machen hier Microservices und jetzt erzählt uns mal, was ihr eigentlich braucht.
Ja, ich kenne das. Ich habe sowas schon gesehen.
Was? Nee, wer nicht.
Ja, haut nah. Ja. So, ja, das ist genau, machen wir weiter, oder?
Ja, genau. Ich wollte jetzt irgendwie irgendeinen Übergang machen, dass AI die Welt übernimmt und weil die gehen ja
okay,
schon
erzähl
als,
mal. Nee, das kriegst du hin.
Ja?
Komm.
Ja, die gehen ja jetzt ja, als ja, Menschen durch quasi.
Yep, soweit ist gekommen. Also ich meine, das ist jetzt erst quasi soweit ist so. und zwar News. AI Modell has officially passed the Turing Test.
Gut, müssen wir nochmal erklären, was der Turing-Test ist, oder wissen alle Hörer
nee,
das?
Nee, machen wir nicht, oder?
Nee, okay, gut.
Ich weiß nicht genau, können wir? Erzähl doch mal, was der Turing-Test ist.
Ja, ich meine, das war ja die relativ einfache Sache, ne? Du setzt dich vor einen Rechner und chattest mit einer realen Person und mit einer KI und wenn du nicht unterscheiden kannst, was ist die reale Person, was die KI, dann hat hat sie den Turing-Test
wieder
gewonnen.
Ja. Aber kannst du nicht einfach sagen, hey, gib mir mal ein Python-Skript, was XY macht und ein Mensch sagt dir halt so, hä? Und die,
das kann man ja
die
mit
AI
berechnen.
Gibt dir halt einfach so du,
ja,
hier
genau.
Und halt viel zu schnell.
Ja, das kannst du ja mit einberechnen.
Ja, ich glaube, genau, das kannst du ja mit einberechnen, dass der die Zeit zurückbekommt. Ja, also das Sprachmodell muss ja jetzt quasi nicht auf Timing achten an der Stelle. Vielleicht, ich weiß nicht, keine Ahnung, muss es das?
So ja, also ist nicht die Idee, also so wie es Ingo erklärt hat, dann wenn die Response Times halt irgendwie off sind, dann merkst du ja, dass es halt off ist und dass es halt kein Mensch ist.
Aber vielleicht ist ja auch quasi ein 10x Developer, mit dem du da gerade chattest.
Ja, vielleicht, aber die Wahrscheinlichkeit nicht, ist halt klein.
Das ist korrekt, ja. Der Turing-Test erklärt, es gab jetzt so ein Versuchsaufbau mit 300 Participants, die quasi genau das machen sollten. Die sollten mit einem Chatbot reden und dann sagen, ob das ein Chatbot ist oder ein Mensch und quasi auch mit einem Mensch reden und sagen, ob es ein Chatbot ist oder ein Mensch. Was war jetzt die Success Rate, die finale Success Rate? Ich habe es verloren. Wie viel Prozent war es? Percent. Genau, und zwar das OpenAI GPT-4.5 Modell hat ist 73% der Zeit als Mensch durchgegangen.
Okay.
Das, genau das. Also der Trick war hier quasi dem Modell einen Prompt mitzugeben und dem zu erklären, dass es quasi eine bestimmte Persona ist und nicht versuchen soll, irgendeinen Mensch zu überzeugen, dass ein Computer ist. Sondern du sagst quasi hier, du bist ein 14-jähriger keine Ahnung,
Surferboy
und Kind. Surferboy. Surferboy, der jetzt von seinen Lego-Figuren, die auf Surfbrettern stehen, erzählt oder so. Und das hat wohl gut funktioniert. Ich weiß nicht genau, was sie ihm gesagt hat, aber irgendwas in die Richtung. Und ja, das heißt, jetzt ist es soweit. Diese Art von Turing-Test ist jetzt quasi durch, aber der Turing-Test selber war ja auch nur so ein Gedankenexperiment. Ja,
und ist halt auch schon ewig alt, ne? Also.
Ja, ist schon ewig alt, genau. Das es braucht dann halt einfach einen neuen Turing-Test.
Ja. Ja.
Heutzutage und schon. Einen, der halt, ja genau, der halt vielleicht andere Sachen überprüft.
Okay, sehr schön. Also, oder scary, das könnt ihr entscheiden, genau. Dann kommen wir zu News, oder? News, News, News.
Endlich, Neuigkeiten.
Good News, everyone.
Nee, es sind leider keine guten News.
Schade, was?
Hier in der Schweiz wollen sie halt auch dieses, ja. Die wollen mehr Überwachung
für normale Leute, für die Polizei, nicht für Leute, die
reich sind. Also, sie wollen alle überwachen.
Sie wollen alle überwachen.
Der Staat will auch alle überwachen und deswegen sagen Threema und Co., da müssen wir woanders hingehen.
Die haben wahrscheinlich den Koalitionsvertrag gelesen und sich gedacht, boah, was die im großen Kanton machen, da können wir eben auch.
Ja, das können wir kopieren, das ist voll die gute Idee.
Genau, wir kaufen jetzt auch Palantir und machen alle weg.
Als nächstes bauen wir auch wieder Kohlekraftwerke oder so. Was weiß ich.
So weit kommt es. Wollt ihr euch bei der Bahn? Im Koalitionsvertrag steht ja nichts von Atomkraftwerken, dann könnt ihr die jetzt bauen.
Ja. Stimmt, wir haben die Atomkraftwerke vergessen.
Ja.
Scheiße.
Wollt ihr euch bei der Bahn auch anpassen?
Das ist jetzt eure Chance.
Oder?
Ihr kriegt unsere Atomkraftwerke, wir bauen die ab und bauen die bei euch aber wieder auf. Kein Problem.
Ja.
Die stehen da eh nur rum, ja. Da kannst du auch ein paar Solarpanels hinbauen.
Ja.
Kannst du nicht einfach auf die Atomkraftwerke Solarpanels machen? Das wäre einfach das größte Fuck you einfach. Also hier, plupp. Bist wieder was wert, Junge.
Ja. Und das ist halt ein Problem, weil also gerade hier in der Schweiz gibt Proton ist hier in der Schweiz, Threema, was man kennt. Und die anderen, die da das NIM-VPN, habe ich noch nie gehört, ist nicht so groß, glaube ich. Aber ich meine, ja, Proton und Threema haben schon so ein bisschen ihr ganzes Businessmodell auf Privacy aufgebaut und ja, ich hoffe, da werden sie das nochmal ein bisschen zurückrollen und weil, ja.
Okay. Also dieses Solarpanel auf einen Atomkraftwerk rauftun, das gab es leider schon, habe ich jetzt googeln können. Und zwar, wann ist die News her? Fuck. Steht hier natürlich nirgendwo. Das
machen sie im Iran oder so. Quasi.
Ja, genau. TV, Abaddon, TVA Nuclear Site has new life as Solar Farm. Und zwar, bla 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 bla. Nee, ich finde es nicht raus. Irgendwo in den USA wird es schon gemacht. Du machst einfach Solarpanels drauf. Ist super nice. Ist gut. Irgendwas soll, ich meine, wenn du den Beton da hast, kannst du auch was draufstellen. Aber ja, mit den Schweiz-Dingen, keine Ahnung.
Ja, das ist nicht gut. Das ist einfach nicht
so gut. Und das ist
also
jetzt,
das
ist schon fertig oder ist es bisher nur gewollt oder was ist der aktuelle Status?
Konsultationen sind bis am 6. Mai noch offen.
Das heißt?
Das heißt, bis dann werden sie da mal, ja, I guess kann man, also es gibt irgendwie.
Kann man da eine Petition am Bundestag starten?
Nee, das geht wohl nicht. Also es ist, weil es irgendwie nur so ein Amendment ist und es irgendwie is not subject to a parliamentary vote or a public referendum under Swiss law. Aber es gibt jetzt halt diese public consultation und da kann man sagen, dass man das doof findet.
Okay, also alle Schweizer sollten jetzt daran teilnehmen und sagen, dass sie das doof finden. Immerhin.
Genau, aber ich sehe jetzt hier in diesem Artikel gerade nicht den
wo man da sich
Link
hinwenden kann.
Oder so,
können
wo
wir
man
ja nochmal damit in die Shownotes packen. Weil das, ja, ja also würde bedeuten, oder ich hatte irgendwo gelesen dann, dass ja Threema und Protonmail sich überlegen, dann woanders hingehen zu müssen. Ich weiß bloß nicht, wo es besser wäre. Also bei uns definitiv hier in Deutschland nicht. Uns überlegen sie ja auch lauter so einen Scheiß. Und nachdem wir jetzt wieder eine CDU-SPD-Regierung haben, wird das leider nicht besser. Eher schlimmer.
Ja. Nee, das,
Alles wird gut. Immer positiv bleiben.
Ach so.
Okay.
Ja.
Gut. Ja, positiv denken. Das stimmt. Das stimmt. Mhm. Das hilft leider nichts.
Oder müssen, einfach nicht dran denken.
Wir müssen da durch. Ja, ja. Nee. Wurde mir gestern auch eingebläut. Sollen. Wir müssen einfach aktiv werden und nach vorne gehen und versuchen, unsere Themen durchzubringen und die anderen zu stellen und nicht immer nur hinterherlaufen, selber aktiv werden, demzufolge. Ja, hier jetzt, ihr Schweizer an der Stelle könnt jetzt erstmal nur reagieren oder könnt erstmal laut werden und sagen, ihr wollt das nicht. Ich meine, man kann ja auch immerhin noch Demos machen und über Medien gehen und so. Also selbst das sollte man dann probieren, so laut wie möglich zu werden, um gehört zu werden, damit eure Regierung da eben nicht so ein komisches Zeug durchbringt. Hoffen wir auf das Beste. So, Europol.
Mhm. Das, wir haben aber noch.
Ja, was?
Jetzt haben wir noch gute Sachen. Guck mal hier.
Ja.
Ja, das ist nicht so gut, aber. Genau, von Europol gibt es jetzt eine Studie, die sagt, biometrische Identifizierung ist kritisch.
Ach was.
Weil sie zu viele Angriffspunkte
Ach,
hat.
Ach was.
Und da gibt es jetzt quasi ein.
Ja, guten Morgen. Ja.
Also Biometrie nicht nur quasi dein Finger, sondern auch zum Beispiel Gesichtserkennung und sowas, weil du da zu viel AI-Shit machen kannst, ja, zum Beispiel irgendwelche Deepfakes und sowas, kannst du da quasi dein Gesicht, beziehungsweise jemand anders sein Gesicht auf dein Gesicht legen und das funktioniert dann trotzdem alles und genau, für Fingerprints natürlich auch ein Problem, weil du die von einem, zum Beispiel einem Trinkgefäß oder sowas abziehen kannst. Mhm. Und deswegen sagen sie, man muss sich dem allen bewusst sein, bevor man sich nur auf Biometrie verlässt. Das hat er vorher eigentlich immer nur das CCC gesagt. Und jetzt kommt es nochmal von Europol.
Das war auch schon seit 15 Jahren oder so. Ich weiß
ja
nicht, wann haben sie
sehr, denn, sehr lange Zeit, ja.
Die haben nochmal von, weiß ich nicht, Schäuble oder irgendjemand irgendwie die den Fingerabdruck nachgemacht und solche Geschichten. Also ich meine, das
ja, genau.
Ist ja jetzt keine Neuigkeiten mehr. Also die einzige Neuigkeit ist, dass es Europol jetzt 20 Jahre später auch so sieht. Okay.
Ja, das ist ja in Ordnung, aber dann jedes Mal, wenn jemand sagt, Mensch, weißt du, was eine gute Idee ist? Dann sagst du, nee, ist keine gute Idee. Ja. Europol hat nämlich gesagt, das geht nicht. Genau, das ist für mich wichtig, ja, wenn jemand also auf solche Ideen kommt und sagt, hier, wie wär's?
Ja.
Dann sagst du nein. Genauso wie wär's denn, Passwörter zu wechseln alle 30 Tage? Dann sagst du nein. Gott. Dann sagst du einfach nein. Wie heißt das? Nicht die NSA, sondern BSI. Das andere Ding davon.
BSI sagt
ja, das. Genau, das BSI von Deutschland, aber auch das Ding aus USA hat gesagt, das darfst nicht machen.
Ja, das dann sagt dein Abgeber, ist uns egal, machen wir trotzdem.
Ja. Ich möchte mit meinem Diskussion. IT-Sicherheitsbeauftragten reden.
Ja, ja, das ist sind egal. Die sagen dann, ja, da steht aber drin, dass du das nur nicht mehr machen musst, wenn du die Möglichkeit hast, deine Nutzer darauf hinzuweisen, wenn jemand sich einloggt mit deinen Daten, die verdächtig wären, was weiß ich, du loggst dich von irgendeiner IP ein, von der du sonst irgendwie nicht kommst oder so, dann kann man das Passwort wechseln sein lassen und dann sagt er einfach, ups, das haben wir nicht. Von dem her machen wir alles beim alten.
Passwort wechseln alle 12 Minuten.
Und wechseln doch weiter deine Passwörter, da sind alle total glücklich mit dieser Situation und deswegen machen wir das jetzt weiter.
Hey, so, das ist so krass. Niemand ist damit glücklich, noch nicht mal die Leute, die das quasi vorgeschlagen haben.
Yes.
Tja. Das ist komplett verrückt einfach. Naja, was auch immer.
Genau.
Und was haben wir sonst noch?
Wo ich sage, aber auch selbst das könnte man wahrscheinlich einfach implementieren. Aber egal, dann mach doch. Ah ja, weiter Passwort wechseln. Das ist total die super Idee.
Nee, Passwörter wechseln. Die Leute lieben
ja,
das.
Ja, ja,
genau. Wirklich schöne Freizeitbeschäftigung.
Ich will nicht wissen, was
ja. Das ist ja noch nicht mal Arbeitszeitbeschäftigung, meinst
ja,
du?
Ja, genau. Ja, ja.
Und nee, zwar für alle. Nein, Moment. Sowas kann man doch nicht, sowas kann man doch nicht als, wo kommen wir denn da hin?
Genau, dafür
das kann man doch nicht als Arbeitszeit verbuchen. Das ist, das ist doch.
Das ist Spaß. Das ist Spaß.
Und das irgendwie für 8000 Accounts regelmäßig. Das ist total, das ist sinnvoll. Ja, ja, doch, doch. Gut, weiter. Next.
Mhm. Next, skip.
Wir haben da was Gutes.
Mhm. Ja.
Was Gutes. OpenDesk, haben wir schon ein paar Mal drüber geredet. Ja. Die Bundeswehr soll OpenDesk bekommen.
Ja, ist doch gut.
Toll, oder? Im Rahmenvertrag, das IT-Systemhaus der Bundeswehr hat mit Zendes einen Rahmenvertrag über die souveräne Kommunikations- und Kooperationslösung wie OpenDesk geschlossen. Das heißt, wir kriegen, also die Bundeswehr bekommt erstmal keinen Microsoft 365.
Nice.
Ja.
Das cool. Ist schon mal gut.
Sehr gut.
Ja. Und ja,
bis wann
wenn OpenDesk cool wird, vielleicht will man das einfach haben dann.
Ja. Okay.
Vielleicht ist es die Lösung für immer.
Genau, also ist ja auf Linux-Basis und mehreren Open-Source-Produkten ein offener Desktop sozusagen. Und ja, genau, mit Collabora, also LibreOffice an der Stelle dann als Office-Paket. Und ja, nö, ist super. Ich war auch letztens auf einer Konferenz, wo auch jemand von Collabora war, die ja als großer oder als einer der Großen, die LibreOffice eben noch weiterentwickeln. Und der hatte auf seinen Folien ganz oft Zendist. Also das war schon echt lustig, dass da tatsächlich wohl eine große Zusammenarbeit ist und die da doch Geld oder Energie oder Zeit oder was auch immer reinstecken. Also das macht sich bemerkbar. Also wenn der das in seinen Folien immer sagt, hier, das kam halt aus der Ecke. Also was ich war dann halt wieder so, ne, es muss irgendwie, ich muss da eine digitale Signatur reinkriegen, das, was ich dann mein Adobe PDF dann auch irgendwie signiert ist oder keine Ahnung, irgend so Zeug, wo du denkst, ja, als normaler Mensch brauchst du das wahrscheinlich nicht, aber eben zu Behördenkram. Und da stand dann halt ganz oft, dass das von Zendist mit gesponsert oder mitentwickelt oder wie auch immer wurde. Ja. Fand ich schon ganz spannend.
Ja, das ist doch cool.
Ja. Dann hier Bundesmessenger wird integriert. Ist ja auf Matrix-Basis ein Matrix und sie haben noch ein paar Sachen ringsrum gestrickt. Also hast du auf jeden Fall einen Helmchart von denen. Und ich glaube auch so ein bisschen eine Web-Oberfläche zur Administration und sowas. Also wer mit Matrix rumspielen will, kann auch den Bundesmessenger einsetzen. Wobei ich glaube, wenn du es müsstest, um das offiziell dann zu machen, auch bei denen eine Anfrage stellen, das ist ein bisschen komisch. Ja, es ist jetzt nicht, wir hatten uns da mal kurz mit beschäftigt und haben gedacht, okay. Aber also für öffentliche Einrichtungen und sowas ist das auch alles umsonst. Weiß ich nicht, was passiert, wenn man das jetzt als kommerzielles Unternehmen haben wollen würde, diesen Bundesmessenger. Müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Aber theoretisch müsste man dann mit denen da, die den Bundesmessenger machen, einen Vertrag irgendwie abschließen. Und man kann ihn natürlich auch gehostet irgendwie in der Open Telekom Cloud betreiben, aber ich meine, das will ich ja eh nicht. Wenn, dann will man das ja selber machen, aber trotzdem fand ich erstmal komisch, dass man da noch irgendwas Rechtliches mit eingehen muss, aber ja, ich meine, wenn man das als komplette Lösung hingestellt bekommt von Zendesk, dann ist es auch in Ordnung an der Stelle. Gut. Ja,
schön.
Soweit zu OpenDesk, was jetzt
okay. Bei
der Bundeswehr
wir noch
eingeführt werden soll. Finde ich gut.
Genau.
Aber falls ihr bei der Bundeswehr arbeitet und dann mal so einen Desktop hingestellt kriegt, würde mich interessieren, ob der funktioniert oder wie der für euch funktioniert. Oder was hier überhaupt. Also
ob der funktioniert.
Ja, da steht ja nicht
oder,
drin, bis
oder noch
wann.
Besser,
ja.
Noch besser jemanden von der BWI. Weil das läuft ja, steht ja auch in dem Artikel, das läuft ja über die BWI. Und das ist ja die Gesellschaft vom Bund, die sich um den IT-Kram kümmern soll, der damit vertraut ist. Also das wäre schon spannend. Fände ich auch. Bin ich voll beim Ingo. Das ist wäre ein sehr guter Ingo-Interviewpartner.
Genau.
Müssen wir mal ein Special zu machen.
Markus. Markus, da müssen wir mal eine Sondersendung zu machen mit Ingo.
Ja, schön. Genau. Müssen wir machen.
Okay.
So sieht's aus. Weil, ja, das, also
man sollte das mal tun.
Zeitplan, ne? Also interessiert mich, bis wann das umgesetzt werden soll und wer das dann alles kriegt. Und ja. Genau. Gut, sehr schön. Gute News. Gute News kommen auch. Ha, sehr gut. Okay, ich habe auch noch eine, ist weder sozusagen weder gut noch schlecht, aber Git ist 20. Könnt ihr euch das vorstellen? 20 Jahre Git.
Alt, ey.
Wir, genau, wir sind alt, Git ist alt. Ist furchtbar, oder? Kommt einem wie gestern vor, dass man noch SVN verwendet hat? Oder?
Ingo, du hast gestern SVN verwendet.
Ja.
Benutzt ihr noch irgendwas anderes als Git?
Das reicht doch, oder?
CVS, ja.
Ich habe Jujutsu mal ausprobiert, aber das ist quasi nur ein Frontend für Git. Das hat aber nicht funktioniert. Mhm.
Hast du LazyGit probiert?
Nee. Ist es gut?
Weiß ich nicht. Ich habe es kurz probiert und irgendwie für mich hat...
Aber es ist nur UI, oder?
Ja, ja also, das, aber es hat halt... Es hat halt ganz viel... Also ja, es ist nicht wie Jujutsu, dass das so ein neuer Approach ist, sondern es ist eher so, es macht die Dinge, die in Git schon da sind, zum Teil einfach einfacher nutzbar mit besseren Defaults, würde ich das mal zusammenfassen.
Ja, okay. Also ich habe vor 10 Jahren mal Mercurial verwendet, aber seitdem glaube ich auch nie wieder.
Ja, ich meine, wir haben alle mal irgendwie... PS-Fan und keine Ahnung was benutzt, aber
ja, CVS, jetzt so in, wenn du irgendwas aus SourceForge retten musst oder ja. So.
Aber jetzt so in den letzten paar Jahren, also ja. Das glaube ich schon, also Git hat sich da schon sehr durchgesetzt.
Ja. Ja. Ist schon krass, dass Torvalds da irgendwie zweimal die Welt schon revolutioniert hat, ne? Also einmal, indem man Linux irgendwie an den Start gebracht hat. Und dann ein paar Jahre später, indem er sich einfach hingesetzt und gesagt hat, okay, das kann so nicht bleiben. Sie hat ja dieses BitKeeper, was ja unter irgendeiner kommerziellen, proprietären Lizenz war und sie dann auch nicht mehr weiter benutzen konnten. Und dann hat er sich einfach mal hingesetzt, ist irgendwie für ein paar Wochen, Monate verschwunden und ist dann wieder aufgetaucht und gesagt, so. Hier, das jetzt
Git. Hatte Git in den Händen.
Genau.
Und ich habe Git.
Und jetzt machen wir alle das. Also niemand kommt also auf die Idee, ein anderes Versionskontrollsystem gerade zu verwenden. Es ist eigentlich immer Git. Das ist schon, ich finde es schon krass.
Es ist auf jeden Fall krass. Ich denke aber, dass die großen Plattformen damit schuld dran sind. Und dass der dezentrale Ansatz einfach so gut funktioniert, auch wenn die meisten trotzdem mit einem zentralen Repository arbeiten. Aber das entkoppelte Arbeiten können schon mal, ist ja schon mal ein Riesenvorteil.
Ja, genau. Dass du nicht quasi auf das Internet angewiesen bist, schon super nice.
Ja.
Dass du nicht quasi für eine Vergangenheitssuche irgendwie das Internet gucken musst. Oder auf diesen anderen Server.
Und ich meine, auch bei Git gibt es ja endlose Diskussionen, Monorepo, viele kleine Repos. Also da kann man sich ja auch wunderbar drin verlieren. Das ist ja, da brauchst du ja keine zusätzlichen Systeme mehr für, um dich darüber zu zerstreiten, wie du deine Versionsverwaltung organisierst.
Stimmt. Mhm. Subgits oder auch nicht. Ja, lauter
Git-Submodules. Git-Submodules, großer Spaß. Ja. Wenn man sich noch nicht damit auskennt und dann mit einem Repository konfrontiert ist, was wirklich darauf aufbaut, 2 Tage Kopfschmerzen, glaube ich, Minimum.
Mindestens. Ja, ja.
Jede Woche 2 Tage.
Und es ist so schade. Also ich kenne auch viele Leute, die Git halt irgendwie so benutzen. Ja, ist halt da die Versionsverwaltung. Und darüber, dass sie sich nicht damit beschäftigen, viel liegen lassen, was das Leben wirklich einfacher macht als jemand, der sich mit Code auseinandersetzt. Ja.
Zum Beispiel Git Commit -amend, ja, einfach quasi was rückgängig machen und nicht einfach nochmal Git Commit -m derp dazu schreiben.
Oder auch gerade
das zehnte Mal.
In langläufigen Projekten, wie wertvoll das ist, die Historie zu reorganisieren, damit sie für. Also es gibt ja unterschiedliche Phasen im Projekt. Es gibt ja den Teil, an dem du gerade hart arbeitest. Da ist halt viel Commit und so. Und dann ist ja das, was die länger zurückliegende Vergangenheit, also alles, was so mit länger als 3 Wochen her ist, als x Wochen, variiert natürlich nach Team. Und der Teil, der muss ein bisschen anders organisiert sein, damit davon Nutzen ist, als der Teil, an dem du gerade arbeitest. Und das kann Git. Du musst dich nur im Team organisieren, wie du da hinkommst. Deswegen, es lohnt sich total. Also ich hab immer riesen Spaß an Git gehabt.
Mhm. Der Chat schlägt gerade vor, wir
das ist vielleicht auch der Grund, warum die Leute Git benutzen, weil
ja, Markus, damit machen wir mal eine Sondersendung, ne? Damit wir mal eine Sondersendung zu Git machen.
Eine Git-Sondersendung. Why not? Ja. Man kann übrigens mit Git auch Dokumentation verwalten, habe ich das schon mal erwähnt?
Ja.
Bestimmt. hier Git-Commit, wo hier McFu sagt, Git Commit minus minus Amend, Git Commit was ist, minus A minus minus Amend minus minus No Edit und Git Push minus F.
Und go. Ja.
Das beste Leben, um irgendwelche Pipeline-Dinge zu machen. Weil das funktioniert ja nie auf den ersten Versuch, ne?
Ja.
Und da muss man immer noch was, und man will ja die Message nicht jedes Mal nochmal irgendwie ändern oder so. Und dann geht nicht mal mehr so ein Editor auf, sondern man kann einfach so Pfeiltaste nach oben, Kommando von, also man ändert sein Pipeline-File, man macht diesen Command und dann läuft die Pipeline nochmal. Ist perfekt.
Das ist schön.
Habe ich noch nie gemacht. Meine Pipelines laufen immer perfekt.
Ja, du machst aber keine, für euch einfach keine Fehler machen.
Keine Fehler, genau.
Normalen Menschen, die Fehler machen, genau. Ja. Oder mich, der dann nach, ja, nach 15 Feld Pipeline dann funktioniert, dann sage ich immer so, first try.
Sure, bro.
Worked for the first, at the first try, for the after the fifth try. Oder so.
Ja, genau. Irgendwie so.
Okay. Ja,
so viel zu Git.
20 Jahre Git. Man hätte es nicht gedacht, dass uns das schon so lange begleitet, aber so ist es im
dann
April.
Hier, Ingo, ich habe die Hammer-Überleitung. Ja. Ihr benutzt bestimmt alle noch dieses Git-Checkout, um Branches
natürlich
zu wechseln.
Ja.
Was ihr aber tun solltet, ist dieses neue Git-Switch benutzen.
Git-Switch?
Und mit Switch, es gibt jetzt so eine neue Switch, ne? Es gibt eine neue Switch 2 von Nintendo und die kann man sich an gewissen Orten jetzt schon vorbestellen. Und ja.
Aha.
Ist wieder so ein Handheld, sieht lustig aus. Leute finden das toll. Wollte ich hier mal in die News machen.
Nee.
Wenn man nicht ein Steam Deck hat oder so.
Steam Deck.
Achso, ja, Ingo, du hast, überleg dir das.
Ja, aber es funktioniert nicht, Ingo.
Ja,
du hast kein Steam Deck mehr, du kannst jetzt
aber
irgendwas nehmen.
Auf meinem Steam Deck ist ein richtiger Linux drauf und das hier ist Käse. Ich will lieber was auch kaputt geht und dass ich das aufschrauben kann und
aber kannst Mario Kart World drauf spielen?
Ist mir egal, ich will kein Mario Kart World, ich will alles, ich will ein richtiges Linux haben.
Vielleicht willst du Metroid spielen?
Nein, ich will ein Linux
oder
haben.
Donkey Kong?
Nein.
Wie wär's
da
mit?
Da läuft bestimmt auch ein Linux drunter.
Ja, aber damit kann ich nichts anfangen wahrscheinlich.
Das, ja. Aber das ein Linux läuft da bestimmt auch drunter. Kann ich mir nicht vorstellen, dass da kein Linux drunter läuft.
Nicht. Keine Ahnung, was auf so einer Switch läuft.
Weiß man
das
halt nicht so genau, glaube ich.
Proprietärer Scheiß garantiert, der da läuft. Aber
das
ja,
klingt schon hart, so wie du das sagst.
Ja, tja.
Aber ja.
Aber ja, wollte ich hier mal, also mehr habe ich jetzt dazu auch nicht zu sagen. Ich werde mir vermutlich auch keine kaufen. Ich habe andere Switches gekauft.
Ja. Gut. Nintendo. Okay. Ja. Dann Celebrity Deathmatch oder so.
Was?
Leute boxen.
Ja.
Nein, nicht boxen. Nicht Leute boxen. Roboter boxen, Mann.
Ja. Du sollst keine Roboter boxen. Die boxen zurück.
Nein, die boxen
Leute?
Sich gegenseitig.
Ach so, jetzt.
Gott, Leute. Zwei Roboter. Ein Boxkampfring. Und dann boxen die sich einfach. Ist das geil oder was? Stellt euch vor, Robot Wars, aber die Roboter boxen sich wirklich. Die haben nicht eine Ketten, obwohl, nee, eigentlich ist Robot Wars besser. Fuck, jetzt, wo ich so über nachdenke. Scheiße, doch lieber Robot Wars. Scheiß auf boxende Roboter, wenn du Kettensägen-Roboter haben kannst. Ja. Die sollten Kettensäge als Arm haben und sich damit bekämpfen. Nicht
also ich meine, alles, was neu ist, dass es jetzt halt humanoide Roboter sind. Das andere gibt es ja, dieses
Robot Wars.
Ja, Robot Wars ist ja. Also,
das ist auf jeden Fall besser.
Man,
das habe ich gerade gemerkt, wo ich drüber nachgedacht habe.
Das ist das, was man sich auf DVDs schicken lassen kann, ne?
Das geht nicht mehr, es gibt keine DVD-Player mehr. Die sind alle verschrottet worden 2018. Ja. Das da,
also Robot Wars gibt's es jetzt schon oder kommt es jetzt noch? Und
nee, kommt.
Und das wird dann
Unitree
live
will das machen. Das ist
live also im Internet übertragen oder was? Wissen wir nicht.
Ja, natürlich. Du kannst keine Blu-ray mehr kaufen von.
Ah.
Mhm. Deswegen.
Gut. Okay.
Ja, genau. Also Robot Wars ist quasi
war gestern jetzt
humanoiden Roboter, aber jetzt wie gesagt,
Boxing,
wo ich drüber nachdenke, ist shit.
Boxing Roboter. Ja.
Ja.
Hm. Okay, ich brauch's nicht, ich brauch echtes Boxen nicht. Ein Boxen Roboter brauche ich eigentlich auch nicht. Ganz ehrlich. Aber ist ja.
Aber wenn du echtes Boxen nicht brauchst, weil die Empathie durchschlägt, ne? Bei boxenden Robotern musst du kein Mitleid haben.
Genau.
Denen tut das nicht weh.
Ja, aber dann gucke ich doch lieber, weiß ich nicht, Roboter, die im Kreis fahren oder irgendwas anderes.
Robot Wars.
Lustig.
Robot ja. Wars, Mann. Fucking Robot Wars. Ich hab's dir gesagt.
Genau. Also
das ist, was du haben
Boxen
willst.
Boxen Roboter brauchen wir nicht. Okay, können wir uns darauf einigen?
Aber Kettensägen-Roboter? Was hältst du davon?
Weiß nicht. Brauche ich auch nicht unbedingt, aber ist wahrscheinlich lustiger.
Flammenwerfer-Roboter? Was hältst du davon?
Ja. Okay, Flammenwerfer-Roboter. Gut.
Ja. Oder einer mit so einem riesigen Sledgehammer? Der dann
Flame
quasi
Wars.
Den da gibt's quasi jetzt, es gibt nicht mehr dieses offizielle, oder das Robot Wars ist quasi eine Marke, glaube ich, aber es gibt da jetzt quasi solche Spin-Offs, wo die dann quasi auch ihre Roboter bauen und zwar nicht an irgendwelche Regeln gebunden, sondern machen einfach den krassen Scheiß ran. Welches super viel zu schnell spinnende Zeug, was dann auch die Wände kaputt macht und so. Ich suche das mal raus. Das habe ich letztens erst gesehen, das war super nice. Ja, genau, also es gibt diese Roboter, die jetzt gegeneinander boxen sollen, aber wie gesagt, ist, glaube ich, ganz schön lame. Besonders die ersten Boxkämpfe, wenn die so sind, wie die ersten Fußballspiele, wo die Roboter Fußball spielen, dann wird es nicht so gut. Ja, was haben wir noch?
Alles kaputt.
XZ. Ah ja, wir haben irgendwelche, du musst irgendwie updaten. Und zwar XZ musst du updaten. XZ ist dieses ja, ist schon wieder so.
Ja, das ist das Gleiche, ne? Das habe ich jetzt auch gerade, ich versuche.
Ist das Gleiche, oder es war jetzt 7.4., keine Ahnung, ob es das Gleiche ist.
Also, nee,
also
nicht
das gleiche Tool.
Das gleiche Tool, ja, ich meine das gleiche Tool. Nicht die gleiche Sicherheitslücke, aber das ist in gleichen Tool eine weitere Sicherheitslücke aufgetaucht.
Genau, war das nicht bei dem einen so, dass sie das quasi übernommen haben oder sowas? Dass es dann irgendwie über...
Hätte fast...
Nee, was war denn das?
Genau. Ja, ja, das war diese
XZ-Bibliothek,
ja,
die fast übernommen
das.
Wurde. Wo dieser eine
ja.
Typ über Jahre das hinweg sich da
ja,
Admin
genau.
werden sollte und fast es geschafft hätte, die ganze Welt zu übernehmen. Indem er einfach nur bei XZ reingekommen ist, ja.
Ja, ja, genau, das war diese 500 Millisekunden längere SSH-Aufbau.
Genau, den Gott sei Dank irgendjemand aufgefallen ist, weil sonst das wäre... richtig doll böse geworden und die Chinesen hätten uns alle gehackt.
Alle
vielleicht.
Gehackt.
Ja.
Okay, also vielleicht
sind es
jetzt
die
kaputt?
Chinesen, vielleicht ist es sonst wer. Vielleicht sind es auch die Russen gewesen.
Mhm. Ja,
oder die Amerikaner.
Egal.
Das könnten
die
alle gewesen.
Die Bösen.
Oder die Europäer.
Vielleicht war es Ingo. Ich glaube, es war
vielleicht
Ingo.
Vielleicht war es Ingo.
Da sollten wir eine Sondersendung
machen.
Wir
eine Sondersendung
da
dazu machen.
Ja, definitiv. Sondersendung.
Zu was gehackt werden oder was?
Ja. Und warum es nicht gut ist,
gehackt zu werden.
Mhm.
Ingo, erklär doch mal, warum es nicht so gut ist, gehackt zu werden.
Ich wollte jetzt eigentlich über diese, was ist denn jetzt in dieser Lücke hier drin? Ist da, was muss man machen? Ihr müsst doch erklären.
Updaten. Du musst fucking updaten.
Okay. Ja?
Ingo, wie immer, updaten.
Okay, ich muss updaten, wenn ich XZ...
Alles.
Okay, alles.
Entwicklerzweige 5.4, 5.6, 5.8, überall, alles kaputt.
Okay, alle kaputt.
Seit
Jahren.
Seit Jahrtausenden, seit Anbeginn der Zeit wahrscheinlich. Nee, ich weiß nicht genau, seit wann.
Nee, weiß ich auch nicht.
Seit wann es kaputt ist. Ich glaube, du musst updaten, Ingo. Mhm. Weißt du, was du noch updaten musst?
Nee.
Dein WinRAR. Du musst WinRAR updaten.
Wenn ich noch eins hätte, würde ich es vielleicht updaten.
Ja.
Also ja, vor 30 Jahren, als ich noch Windows verwendet habe, hatte ich auch WinRAR. Aber... Mhm.
Das war aber auch vor der Zeit, wo es, wie heißt das neue, 7-Zip?
Ja.
Mhm.
Ich glaube, heute selbst auf Windows hast du halt irgendwie 7-Zip, oder?
Außer du hast WinRAR.
Das hat zwar auch immer wieder mal Sicherheitslücken, muss man fairerweise sagen, aber
ich fand,
musst du auch immer wieder mal updaten.
Ja, ich fand ja auch krass, dass es dieses extra für RAR, dieses ist ja auch ein Archivformat, ne? Was ich glaube auch proprietär ist, ne? Extra dieses Programm dazu gab, was auch ZIP und alles Mögliche aufmachen konnte. Ja, aber gut. Und ist jetzt kaputt. Das, wenn ihr WinRAR.
Ja, musst du updaten. Ich weiß nicht genau, ob man das noch updaten kann. Keine Ahnung, ob es den Typ überhaupt noch gibt.
Ja. Mr. WinRAR. Falls es ihn noch gibt, please update.
Den gibt es bestimmt noch. Du kannst ja auch RAR-Archive auf. Aber die Sachen, die unter Linux
kannst
funktionieren,
immer noch deine 30 Tage
an RAR und so, kann ich weiter benutzen. Das ist nicht. UNRAR,
kannst du es immer noch kaufen.
Ist okay. Nur WinRAR ist kaputt. Ihr habt es nicht gelesen. Gibt's doch einfach zu.
Ach so, nee, weiß ich nicht. WinRAR, Mann. WinRAR ist das Windows-Ding.
Ja, aber ich kann doch auf Linux auch UNRAR installieren. Und
nee, das ist kein Problem.
Okay.
Das ist easy. Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Ich habe auch nur die Headline gelesen. Mein Gott, das ist WinRAR. Was weiß ich?
Ja.
Das ist ein sehr guter Punkt.
Ja, okay. Steht Win davor, ist mir egal. Gut.
Ja.
Ja, kann man so machen.
Haben die kein Pricing?
Musst du updaten.
Ich will aber wissen, was das kostet.
Das Update?
Das ist einfach gratis? Ja.
WinRAR?
Okay. Nee,
ja, der hat das mal kostenlos gemacht, glaube ich.
Ist auf jeden Fall, muss man auf jeden Fall, also nee, das war so eine Shareware, ne? Du hast es aufgemacht und dann hat es dich irgendwie immer angedingst.
Dann hat sich jedes Mal gefragt, ob du es nicht kaufen möchtest. Bitte.
War doch, irgend sowas war das doch.
Dieses
ich
Mal.
Glaube, die haben, ich glaube, die haben Nextgreets erfunden. Das kam von denen.
Möglich. Ich kann durchaus sein, dass es.
Hier, WinRAR Shop. 29 Euro oder 30 Euro.
Auf jeden Fall kaufen.
Ja, also für 30 Euro kannst du eine Single-User-Lizenz kaufen. Und wenn du halt mehr, dann hast du so ein Volume-Pricing.
Ja. Du musst aber auch noch WinRAR Maintenance kaufen, damit du auch Updates bekommst. Kostet 4,95 im Jahr. Kriegst du Upgrade Assurance, One Year Premium Support und Lost Key Support.
Lost Key Support?
Nee, guck mal, Upgrade Assurance kriegst du quasi. Nee, warte. One Year Period of Subscription. Ja, doch, das ist Subscription Based jetzt. Tja, das ist natürlich ein bisschen blöd. Kannst auch 7-Zip benutzen. Normale Leute.
Ja. Ja, wir
genau.
Ja.
Aber das ist.
Genau.
Man kann da immer noch Geld, also die Firma gibt es noch, man kann das immer noch kaufen.
Verrückterweise. Ich finde es cool. In Ordnung, weil WinRAR war ganz, 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 ganz lange Zeit das einzige Ding, womit du alles aufmachen konntest. Ja. Unter Windows.
Ja. Genau.
Deswegen ist es nur fair,
auch so,
kannst du dem auch 5 Euro im Jahr geben.
Auch so verkettete Archive irgendwie, ne, dass du irgendwie 30 Dateien hattest und der konnte die dann so nach und nach auspacken, weil du hattest irgendwie den großen Film in zigtausend zerhackte Teile und so. Deswegen hat man das verwendet.
Du meinst die Linux-ISO?
Die Linux-ISOs, die ich da mir da runtergeladen habe als...
genau, das konnte der auch.
Als RAR-Files natürlich, ja.
Ja, ich glaube, RAR kann, also das, ja, das war, glaube ich, eines der Anführungsschlusszeichen coolen Features.
Ich glaube, deswegen hat
das war schon richtig cool. Ja. Das war ja voll wichtig für Disketten, Mann. Wenn du dann irgendwie 20 Disketten hast und dann dieses eine Spiel.
Also halt alles, was irgendwie limitiert ist, also auch CDs und keine Ahnung.
Ja, ja.
Blu-ray.
Überall, wo du halt nicht das ganze Ding drauf bekommst. Blu-rays.
Ja.
Kommt halt drauf an, wie viele Daten du hast.
Viele. Okay, gut. WinRAR ist kaputt. Wenn ihr das habt, updaten oder nehmt was Vernünftigeres. Kawasaki? Wie kommt man von WinRAR auf
Kawasaki?
Kawasakis.
Das ist der nächste Schritt, der nächste Sprung, würde ich sagen. Der nächste Sprung ist sehr weiter auf deinem reitbaren Roboterlöwen.
Bitte was?
Wow.
Warum?
Das kann ich dir weiter nicht sagen. Kann ich beides nicht erklären. Aber Kawasaki meint jetzt, okay, Motorräder sind schon cool, aber was wäre denn noch cooler als ein Motorrad?
Kann der boxen?
Ein reitbarer Roboterlöwe.
Meine Frage ist, kann dieser Roboterlöwe boxen? Das ist jetzt das Einzige, was mich interessiert.
Damit du den zu den anderen, zu diesem einen Unitree-Ding hinschicken kannst, oder was? Ich glaube nicht.
Okay, dann will ich ihn nicht.
Ist halt ein Löwe, man hat einen Löwen schon mal boxen sehen.
Ja, aber kann der boxt auf diesem Löwen
reiten?
Weißt du?
Ja, die können so, wie heißt das, wie bei diesen alten Ritterduellen. Joust.
Jousting.
Keine Ahnung, genau, Jousting kannst du da auf deinem Roboterlöwen machen. Jedenfalls, also Kawasaki hat eine neue tolle Idee, und zwar, du hast keine Motorräder mehr, sondern du hast reitbare Roboterlöwen.
Die Zukunft ist jetzt, also ganz klar.
Mhm. Ja, die haben auf jeden Fall schon ein AI-generiertes Video, wo du das angucken kannst, wie das aussieht. Ich weiß nicht genau, ich habe es mir ehrlich gesagt noch nicht angeschaut.
Ja.
Bla, bla, bla. Doch, selber AI, komplette Quatsch.
Jetzt, wo du das sagst, mit Justing, also es heißt wohl auf Deutsch, ist Tjost oder Lanzenstechen.
Lanzenstechen,
und
ja.
Das würde ich schon sehen, so ein Roboter und dann auf diesem anderen Roboter und dann, das könnte man schon wieder zurückbringen. Mhm. Das wäre doch mal hier so auf dem Mittelaltermarkt
doch,
und dann hast
ja,
du halt so.
Schlag das vor.
Ja, ich schlag das mal vor. Kennt ihr einen guten Mittelaltermarkt, wo man es vorschlagen kann?
Ja.
Kennt ihr euch da aus?
Zur Weihnachtszeit, ja, in Siegburg.
What? Ja, auch dieser Mittelaltermarkt in Esslingen, kannst du ja auch hingehen.
Ja.
Ja, das ist schon richtig groß. Aber das ist richtig voll, Mann. Da brauchst du wahrscheinlich so einen Roboterlöwen, um durchzukommen. Okay, also genau, das ist quasi Kawasaki. Die haben ja sowieso ein AI-generiertes Video dahingestellt, haben gesagt, das machen wir jetzt so. Und ich glaube, die wollen einfach nur, dass mal jemand ihren Namen wieder gesagt hat. Es gibt keinen anderen Grund,
stimmt,
das ist kompletter Quatsch.
Wir hätten vergessen, was Kawasaki ist.
Aber es hat funktioniert.
Ja.
Es hat absolut funktioniert.
Sehr schön. Hat dieser Roboter,
ja, genau. Es ist der, die Idee ist quasi,
ja.
Ja.
Nee, mach.
Es ist so ein bisschen wie so ein SUV quasi für dein Motorrad, weil du kannst dann Offroad fahren.
Hä? Okay.
Ja, SUVs sind diese Dinger, diese hochgebockten Autos, und ein Roboterlöwe ist quasi ein hochgebocktes Motorrad, dann kannst du dann Offroad fahren. Fuck, es gibt Offroad-Motorräder, oder? Ja, das brauchst du nicht, ist Quatsch. Du brauchst kein Roboterlöwen, du brauchst einfach ein Offroad-Motorrad. Schon wieder solche Einsichten, das ist immer ein bisschen zu spät, immer ein paar Sekunden zu spät. Naja, keine Ahnung. Kawasaki, keine Ahnung. Was haben wir noch? Ah, was anderes, was Cooles. Das ja passt eigentlich zu guten News. Das ist quasi eine Frage, die ich mir schon, keine Ahnung, seitdem es diese E-Bikes gab, gestellt habe. Warum gibt es keinen USB-C-Stecker an deinem scheiß Akku dran?
Und?
Ja, warum kannst du es nicht mit USB-C laden?
Und?
Und die Antwort ist?
Gibt's?
Gibt's jetzt.
Ah, sehr schön.
Hat jemand gebaut.
Und?
Mit 140 Watt wird es geladen. Das dauert zwar ein bisschen länger als die anderen Dinger, aber scheißegal. Dafür hast du einfach quasi USB-C.
Ich glaube
dran.
Aber, das ist der Grund, warum es nicht.
Nee, das ist. Diese anderen Dinge sind auch nicht so viel schneller. Das Problem war vorher, USB-C war zu langsam, also es hat quasi nicht genug Power gebracht und die Netzteile waren. Es gab noch nicht so viele 100 Watt Netzteile. Und jetzt mittlerweile mit bis zu 240 Watt kannst du ja auch schon mal so einen Akkupack laden. Und das andere Thema war, ich glaube, die haben zu wenig Spannung immer gehabt. Also 20 Volt gehen ja nur rein. Und die, diese ganzen Dinge wollten halt immer, also die ganzen Akkus wollten immer direkt mit ihrer Ladespannung befeuert werden, was halt irgendwie 48 Volt oder sowas ist. Also viel zu viel. Und genau, jetzt gibt es das einfach mit USB-C. Der hat quasi einen Step-Up dahinter. Kann dann bis zu 140 Watt geladen werden. Und ich finde es nice. Ich meine, es hat viel zu lange gedauert. Ich hätte tatsächlich auch gerne so ein Ladenetzteil für bestehende Akkus, wo du jetzt kannst, was gibt's da von, welche Firma hat die hergestellt, diese Standardakkus und
Bosch?
Und Motoren. Bosch, genau. So ein Bosch-Adapter zu USB-C, also Bosch Akkupack USB-C hätte ich gerne. Wenn das jemand weiß, wo es das gibt, dann würde ich es kaufen. Ist mir auch egal, ob es jetzt quasi eine halbe Nacht lädt oder eine Dreiviertelnacht oder eine ganze Nacht. Hauptsache, es wird irgendwann fertig mit einem USB-C.
Fertig wird es bestimmt. Okay, könnte ja mal.
Das wäre schön. Genau, wenn ihr was habt für mich, wo ich dieses Ding kaufen kann, USB-C zu Fahrradakku, gerne. Ansonsten muss ich wohl dieses Fahrrad kaufen, was jetzt.
Nee, ansonsten musst du dir den Kawasaki-Löwen kaufen und fragen, ob der
USB-C hat. Der auch USB-C? Kann ich den und USB-C laden? Am Arsch so rein, so plupp.
Das ist die richtige Frage. Genau. Okay. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Das ist der 3D-Druck der Woche. Habt ihr was gedruckt? Mein Drucker spinnt gerade. Ich muss mal, irgendwas ist kaputt. Irgendwas ist mit meiner Nozzle stumm. Da kommt nichts mehr raus. Ja.
Also
hast du mal so eine feine Nadel reingehalten?
Nee.
Und ein bisschen geputzt?
Nee.
Aha.
Das war ein Trick.
Ich habe bloß was ausdrucken wollen und kam nach einer Stunde wieder und es ist nichts passiert. Ja, okay, man hätte vorher gucken können, aber ich wie es halt so immer so ist, schnell Feuer, zack, bang und geht und dann guckt man, hä, was denn jetzt?
Ingo, ich hatte doch, mein Fropfen hatte ich doch erzählt von, ne?
Ja,
das hätte dir eine Lehre sein können, so ein Ding nicht unbeaufsichtigt.
Nee, Ingo, mach die Fehler lieber selber nochmal.
Ja, ist nachvollziehbar, ist menschlich.
Ja, da muss man schon, da muss man selber durch, da kann er jetzt nicht einfach von dir lernen, das wäre ungerecht.
Ja. Ja.
Genau, dann
okay,
ja.
Ich putze mal meine Nozzle, sag Bescheid und ihr sagt mir, was ihr jetzt Schönes gedruckt habt. Was muss ich dann drucken?
Also ich habe nichts gedruckt, weil
Ausrede.
So, aber ich habe hier ein Video mitgebracht und zwar von, habe ich bestimmt schon mal geplagt, hier Emily the Engineer. Die macht ganz viel so 3D-Druckzeug und die hat jetzt von Formlabs so neue Resin-Printer bekommen und ihr kennt bestimmt alle dieses One Piece, habt ihr bestimmt schon mal von gehört.
Was ist ein One Piece?
Das ist so eine, was ist es? Ist ein Comic-Manga, ist ein Manga, original und der gibt es halt auch als Video und so.
Okay.
Und da gibt's so einen Typ, der heißt, Luffy, und das ist so der Hauptcharakter, und sie ist halt voll Fan davon und sie hat jetzt wohl so ein Life-Size-Statue von Luffy geprintet.
In ihrem scheiß Resin-Printer oder was?
In ihrem scheiß Resin-Printer. Also so, schon so in Stücken, schon so nicht so, das ist nicht ein Print, aber schon so, die Stücke sind schon groß. Also sie hat schon so einen ordentlichen Printer. Und das kann man sich anschauen, das ist ein 20-Minuten-Video, ist ganz lustig.
Was? Das?
Ja. Das ist mein 3D-Druck der Woche.
Okay.
Also wenn ich das quasi schon sehe, dann wird mir direkt schlecht. Also, weil, also dieses Zeug nachbearbeiten, das ist einfach so ekelhaft. Ja, ich mag keinen Resin-Druck. Ich habe einen Resin-Druck, aber ich mag das nicht zu benutzen. Der ist zwar voll genau und so, aber es macht einfach keinen Spaß.
Tja. Ja, aber also das Wireframe-Modell ist wohl, das kannst du.
Ja, aber ist geil. Also sie hat sich da richtig viel Mühe gegeben,
dieses
Ding da zu zersetzen und dann quasi wieder zusammengesteckt wird und so. Das ist richtig, richtig viel Arbeit.
Ja.
Und der Drucker ist nicht so groß. Die muss ganz schön oft diese Teile zusammendrucken dann.
Das sind schon ein paar Teile,
Einige Teile.
Das ist ein ordentlicher Bausatz, ja.
Aber es, also es.
Wie viele Teile waren es?
Weiß ich nicht.
100.
Ja, nee, glaube ich.
Wie viel hat sie da? 30 Liter Resin?
Das ist schon so ein bisschen.
Das sind 60 Flaschen Resin quasi.
Tja.
Okay.
Ja, ich würde eher so sagen, so vielleicht so 30, 40 Teile.
Das war schon mal eine.
Aber es ist schon so ein, also es ist nicht, was so normale Leute sich, aber. Darum
auch
schaut man sich das auch einfach bei anderen Leuten an.
Genau, in einem Supercut von 20 Minuten, ist schon relativ lang für ein Video, aber also du siehst da auch, was sie da machen muss, um diese Teile sauber zu machen. Du hast quasi immer danach das Bad in Ibu und es schmockt alles voll und du brauchst für alles immer deine Handschuhe und so, du kannst nichts normal anfassen und alles klebt und es.
Ja. Aber darum lässt man das auch andere Leute machen und dann kann man sich das halt anschauen und dann ist es nice.
Ja,
und dann kann man sagen, habe ich wieder was gesehen und dann kann man es wieder zumachen.
Das ist schon krass.
Win-win.
Ja. Also, ja, auch, wow.
Ja, und das ist halt echt schon life-size. Also das ist schon, finde ich schon impressive.
Ja, auf jeden Fall.
Und es sieht schon sehr gut aus. Also das sieht schon sehr
klar.
Professionell aus.
Also
kann man nicht
sagen. Die Auflösung ist dann auch Hammer. Also das ist schon... Wenn du den Resin-Druck hast und dann noch auf der Größe, ja, dann siehst du ja quasi kein kleinstes Kleinigkeit mehr. Du druckst damit normalerweise Miniatures. Also so kleine, weiß nicht, 5 cm große Figuren und die sehen richtig gut aus.
Ja.
Deswegen
die sind schon sehr genau, ja.
Ja, genau.
Das ist schon geil.
Ja, das ist schon richtig, richtig krass. Und auch wie viel Support sie da quasi dran hat. Also über die Hälfte von dem Druck ist einfach nur Support.
Ja, aber ich fand es verrückt, dass ihr noch nie von One Piece gehört habt.
Nö, ich hab das, ich weiß was es ist, ich wollte das quasi hier nur einmal von dir erklären lassen einfach.
Fair.
Genau, ich habe was Kleines gedruckt und zwar so ein Hexagon-Fidget. Spielereien für die
schön.
Kaffeeküche.
Ja.
Was hast du? Ein Spinner oder was?
Ja, so ein Fidget, also kein richtiger Spinner, sondern einfach so Hexagons, die ineinander liegen, ist ein In-Place-Print, also man muss nicht zusammenstöpseln, sondern das hängt so zusammen, wie es aus dem Drucker kommt. Und dann sieht es hübsch aus und man kann damit rumspielen, während man am Telefonieren ist zum Beispiel.
Okay.
Nice. Cool.
Sehr schön. So habe ich.
So,
Ingo, du hast gerade einen kaputten Drucker, hast du gesagt, ja, oder? Ich hab auch was Hexagon-mäßiges, aber das sind, kennt ihr diese sechskantigen Schrauben?
Ja.
Und diese IKEA-Metall-Dingi-Stifte, die ihr dazu bekommt?
Ja.
Richtig shit, die Teile zu drehen, oder?
Ja.
Wie wär's, wenn du was hättest, was diesen kleinen Stift festhalten kann? Ich suche mal kurz aus, sind diese Hex-Key-Handles. Und das ist super nice. Die haben nämlich, sie sind zweifarbig, aber du brauchst keinen AMS, sondern du kannst quasi einfach den anhalten, dann wird eine Farbe, ein Layer andersfarbig. Und dann hast du was, wo du dir nicht denkst, ah, oh, fuck, ey, ich will nichts damit drehen müssen, normal. Sondern du freust dich darauf, das zu machen. Das ist meins, warte, ich mach das hier mal kurz rein. Was ist? Wo ist denn hier 3D-Drucker? Da. Die Hexkey Easy Handles. Sehr gut.
Dann Markus hat noch was.
Mhm. Ich hatte gedacht, der Felix und ich, wir reden mal über Gridfinity.
Was ist
und
Gridfinity?
Und zwar, Gridfinity ist ein Storage-System. Also wenn man mit 3D-Druck, wenn man so ein bisschen abdriftet und sich darüber Gedanken macht, wie man Dinge sauber verstauen kann, dann stolpert man da rein, dass es Unmengen an Storage-Systemen gibt.
Ja, hab ich schon mal gesehen.
Und eins davon, was aber sehr, ist meiner Wahrnehmung sehr groß geworden ist, ist Gridfinity. Und da hat eben jemand angefangen, sein Name ist mir gerade entfallen, das ist ein Maker gewesen mit Zach Friedman heißt er, mit einem einigermaßen respektablen YouTube-Channel. Der hat seinen Bastel-Workshop neu organisieren wollen und dafür halt so ein Storage-System designt, was auf einem Grid basiert. Also er unterteilt eine Fläche in diesem, ist glaube ich, der Ausgangspunkt war eine Schublade, in ein Raster. Und hat dann Boxen designt, die sich in dieses auf dieses Raster stellen lassen. Und die Boxen sind im Speziellen so designt, dass sie möglichst nicht umfallen, sich aber gut hochheben lassen, dass sie, wenn es Boxen sind, wo man Schrauben reintut, dass man die Schrauben gut daraus bekommt. Und also allein das Video, wo er das beschreibt, zu gucken, macht schon sehr viel Spaß. Und danach ist man auch der Überzeugung, dass man es unbedingt braucht, auch wenn man vielleicht nie...
Man braucht es auch unbedingt. es ist absolut unmöglich, das danach nicht zu brauchen.
Ja, genau. Genau. Und das Spannende ist, dass es dann über die Community diverse Generatoren schon gibt, wo man sich eben seine eigenen Böxli generieren lassen kann. Da sagt man einfach, wie hoch, wie breit, wie tief. Und was sollen sie für ein Innenleben haben? Also es gibt da auch schon viel Tool-Unterstützung, um das wirklich sein ganz customizes, sein also auf sich angepasstes Zeug zu bekommen. Auch in der Höhe, also es ist nicht nur das Grundraster in der Schublade, sondern dann auch in der Höhe. Er hat alles durch 7 mm geteilt, sodass es ist eben so eine Dreifachhöhe, sind dann 21 mm und dann kannst du aber natürlich auch drei flache Boxen, die du übereinander stapelst, daneben machen. 7 ist jetzt sehr klein, also in 7 mm kriegst du ja nichts rein, aber du kannst natürlich auch ein Vielfaches davon nehmen und das dann nebeneinander stapeln, sodass du dann in der Höhe zu was Brauchbarem kommst.
Genau, das ist schon sehr, sehr cool. Also
ihr habt das jetzt gemacht?
Ja, also immer, wenn man dann quasi so denkt, oh fuck, jetzt habe ich noch ein bisschen Filament übrig, was meine ich damit? Ha, ich habe eine gute Idee.
Wie wäre es
mit noch
angefangen.
Ein paar kleinen Böckschen?
Genau, ich hab mal angefangen, ein paar Böcksli da zu machen und da ein bisschen drum zu spielen. Viel habe ich davon noch nicht gedruckt, was aber auch daran liegt, dass ich mit einem anderen Storage-System angefangen habe. Was aber nicht viel Schublade ist. Also es ist nicht wirklich ein Konflikt, den ich habe, sondern einfach eher ein Zeit- und Ressourcenkonflikt, worum kümmere ich mich zuerst. Kombiniert damit, dass es halt sowieso alles Spielerei ist. Und zwar für an die Wand gibt es Honeycomb. Das ist ein Storage-System, wo es darum geht, wie man Dinge praktisch an der Wand aufhängt Und dann druckt man sich, die Grundplatten sind eben so Wabenmuster, daher kommt das Honeycomb. Und an dieses Wabenmuster kann man dann alles Mögliche dranhängen, wofür es eben auch jede Menge vorgefertigtes Zeug gibt.
Genau, da gibt's, also wenn man vergleichbar ist, denke ich am ehesten mit diesem IKEA-Wanddingen, wie heißen die denn? IKEA.
Oh ja, ich bin eben noch drüber gestolpert, wie das heißt.
Wie heißen die denn da? Ja, genau, also die haben auch sowas, die sehen ein bisschen aus wie für einen Keller so eine Wandaufhängung, nur dass man halt da nicht extra reinbohren muss, sondern du kannst da direkt einhängen. Wie heißen die denn?
Ja, ich hab's in einer Minute. Minute ist im Podcast ganz schön lang, ne?
Genau, und zwar hier Wandorganisation. Und zwar, ich habe hier was gefunden und das Ganze nennt sich SCADES, IKEA. SCADES ist die Lochplatte von IKEA. Genau. Und da hat man dann quasi relativ viel Platz, um was aufzuhängen. Und da gibt es natürlich auch absurd viel Krempel zum Aufhängen. Und dort gibt es interessanterweise natürlich auch Aufhängungen, um so eine so Gridfinity quasi Baseplate zu haben. Die hängst du dann quasi an deine Wand ran. Das gibt es bestimmt für dieses Hexzeug auch.
Ja. Adapter zwischen den Systemen gibt es zuhauf. Das ist auf jeden Fall richtig. Ja, genau.
Aber auch quasi, dass du Gridfinity an die Wand hängst. Das, solche Sachen.
Ja.
Dann hast du da quasi so eine Baseplate, die hängt an deiner anderen Wandplatte dran und dann kannst du die Sachen auf den drauf stapeln. Genau. Das ist schon cool, Alter. Ja. IKEA SCADES, das ist das, was ich hab. Die sind einfach, weil die sind relativ groß. Du musst da nicht viel drucken, das kannst direkt an die Wand hängen, ist stabil und es gibt da auch eine relativ große Community drumherum für 3D-Druck auch, also quasi Krempel an diese Wandplatten ranhängen. Genau, das ist quasi das und ja, genau, wie gesagt, Gridfinity kannst du da auch an diese Wand dann ranhängen und dann hast du da kleine Böckchen an deiner Wand dran in zwei Ebenen. Genau. Ja, ich habe auch viel Gridfinity-Zeug schon gedruckt. Ich hatte einmal, ich habe ja davon erzählt, dass ich so eine beschissen druckbare Rolle Filament noch hatte. Und die habe ich dann einfach komplett so weggedruckt. Einfach nur diese kleinen Boxen gedruckt. Einfach komplett. Und das war nice, weil es hat funktioniert. Und er hat dann nicht abgesetzt. Es war quasi so ein Vase-Mode. Und das Problem war immer das Absetzen. Das heißt, er hat quasi einen ganz langen Faden gezogen. Unten war ein bisschen schmodderig. Aber alles andere war dann halt perfekt einfach. Und das war super. Und die habe ich jetzt auch noch. Dann habe ich quasi da drunter so eine Platte, die in so eine IKEA-Box reinpasst. Und dann kann man die da auch rausnehmen. Und so fügt sich das alles ganz cool zusammen. Also es ist schon echt so, wenn du so ein bisschen OCD hast, dann ist es quasi absolut unmöglich, daran vorbeizukommen.
Und ihr sortiert da einfach alles rein? Alles,
ja,
was so...
alle diese kleinen Schrauben. Hm. Du brauchst natürlich diese ganzen kleinen Schrauben, um diese kleinen Dinger zusammenzubauen. Also das ist quasi quasi Perpetuum mobile. Ja, du musst quasi kleine Boxen bauen, um da die kleinen Schrauben reinzutun, um neue kleine Boxen zu bauen. Und Wandhalterung und so.
Ja.
Genau, also es gibt auch nicht nur kleine Sachen. Also du kannst dann natürlich die Boxen auch beliebig groß machen. Also jetzt zum Beispiel so eine, weiß nicht, 2x3 Größe in der 6U-Höhe ist halt schon relativ viel Platz. Kannst du schon größere Sachen reintun. Und was halt viele auch machen, ist so super spezialisierte Aufhängungen oder super spezialisierte Plätze für deine Zange oder so. Aber Boxen sind schon cooler einfach, ja. Also natürlich, wenn alles seinen perfekten Platz hat, ist es cool und so, aber es ist cooler einfach, das zu nehmen, in eine Box reinzuwerfen. Sehe ich jedenfalls so.
Wow. Ja.
Aber Gridfinity ist cool, also besonders wenn du so schädiges Filament hast, optimal. Oder wenn du nicht weißt, was du drucken sollst, kannst du das auch machen.
Okay, ja, cooler Tipp. Kannte ich bisher tatsächlich auch noch nicht, aber ich bin ja auch noch nicht so lange in der 3D-Druckwelt unterwegs. Von dem her, ich habe mir zwar auch schon so ein paar Aufbewahrungssachen gedruckt hier, aber das hatte ich tatsächlich noch nicht gesehen. Sehr schön, Gridfinity. Dann habt ihr was zum Rumheulen.
Jetzt, wo du weißt, dass es gibt, wirst du immer danach Ausschau halten, wenn du was zum Aufbewahren brauchst.
Ja, logischerweise.
Ja, genau, man das Honeycomb.
Ja.
Dran
vorbeikommen.
Das ist das Reddit dazu, ja. Genau.
Okay, habt ihr was zu heulen?
Rumheulen. Mimimi der Woche.
Ich hab erstmal was Positives wieder, ein Reverse-Mimimi quasi.
Ja.
Meine Tür ist repariert. Und das Problem war, also das ursprüngliche Problem war, dass der Router zu heiß geworden ist. Kommt hier so ein Techniker vorbei, sagt so, ja, ihr Router ist zu heiß. Ja, ich weiß. und hat gesagt, ich teste hier mal diese Leitung durch. Guckt sich so an, so, ein Wunder, dass sie überhaupt noch Internet haben. Ich so, okay. Und dann ist diese Route zu heiß geworden, weil er sich zu sehr anstrengen musste, irgendwie über diese schittige,
echt?
Über diese viel zu hohe Dämpfung da was zu machen, ja.
Oh Gott.
Und jetzt quasi haben sie einmal vorne die Straße aufgerissen, haben die wieder zugemacht, funktioniert wieder.
Die mussten echt die Straße
aufrudeln mehr.
Dafür? Krass.
Ja.
Und die haben das ging dann auch noch
das ging
gemacht?
Richtig schnell,
also.
Das ging richtig schnell, die haben das quasi an einem Nachmittag gemacht oder am Vormittag, ich weiß gar nicht, wann sie da waren, aber die haben es auf jeden Fall kurz gemacht, weil der eine gesagt hat, da ist zu viel Dämpfung drauf. Und dann haben sie aufgemacht, fertig.
Und jetzt hast du ein neues Kabel drin und jetzt hast du weniger Dämpfung und jetzt zack, funktioniert's.
Ja, jetzt wird auch der Router nicht mehr heiß und so. Jetzt ist quasi Internet wieder gut.
Ey, aber was hat das verursacht? Also da ist halt wohl kaum eine Wühlmäuse ans Kabel und hat ihre Zähne da reingehauen und deswegen dann die Dämpfung verursacht, oder?
Ich habe keine Ahnung, was sie gemacht haben.
Haben sie dir nicht erzählt? Ach, das ist gemein.
Ja, die haben natürlich, ich war auch nicht da, also die haben es dann quasi repariert. Einer hat nur gesagt, das ist viel zu viel Dämpfung auf der Leitung. Das war dann auch draußen, also es ist nicht drin irgendwo gewesen, sondern es war halt dann tatsächlich irgendwo unten. Und irgendwann haben sie wahrscheinlich was anderes mal gemacht, haben dabei das Kabel irgendwie den Stecker rausgezogen oder was weiß ich, oder hängt nur so halb drin. So was, wie so typisch, ja, mit diesen scheiß Arschkabeln halt. Ja, aber es war schon, ja, also es hat tatsächlich was gebracht, da auch anzurufen und
ja, und jetzt hast du auch 10 Gigabits.
Nee, 1.
Ja.
In your aber dreams. Vielleicht ja. Irgendwann.
Schwach. 10,
ja, erzähl mal von deinen 10 Gigabits, Mann.
Ja, es funktioniert. Was soll ich sagen?
Okay,
ich werde hier gleich mal das Mimimi vorziehen. Also, wenn ihr, stellt euch vor, ihr habt jetzt so eine 10 Gigabit Leitung zu Hause und dann wollt ihr so ein iPerf machen. Und dann macht ihr so ein iPerf und das iPerf macht halt irgendwie, das zeigt halt an, so, ja, ich habe nur irgendwie so 600 oder so. Ich habe voll wenig von diesen 10 Gigabits, die du eigentlich haben solltest. Und dann denkst du so, hä? Das macht alles keinen Sinn und dann misst du hin und her und blablablablab. Stellt sich raus, iPerf macht standardmäßig halt nur einen Single Stream.
Ja, der macht und der so ist ein bisschen behindert standardmäßig, das stimmt.
Das halt so ein bisschen, je nach System, also zum Beispiel auf meinem einen Linux-Ding bekommt er schon so 2,5 Gig mit einem Stream voll, aber zum Beispiel auf meinem FreeBSD, was halt mein FreeBSD NAS, was halt 10 Gig nix auf dem Mainboard hat, da macht er halt mit einem Stream, macht er nur so irgendwas um ein halbes bis, sagen wir mal, ein Gigabit. Und dann gibt es diesen magischen Parameter, minus P, und dann kannst du sagen minus P und dann kannst du deine Nummer eingeben und dann macht er mehrere Streams und tada, siehe da, dann kann er plötzlich halt auch diese 10, von diesen 10G auch tatsächlich fast die ganzen 10G benutzen und das nicht bei Default besser skaliert. Ja, und auch diese Website-Speed-Tester, die kommen halt so ein bisschen ans Limit. Die kommen nicht unbedingt immer auf 10G. Das ist so ein bisschen Zufall. Das ist halt aber nicht von der Leitung abhängig.
Jo.
Genau. Aber sonst, also, ja, funktioniert, kann man machen.
Ja, kannst ja nochmal in einer der nächsten Sendungen zu einer Spezialsendung.
Ja, ja, wir haben, also, da kommt noch so ein Kabel und da gibt's noch so Ding. Da gibt es noch so Dinge, die gemacht werden müssen und ich mache vermutlich dann auch mal noch einen Blogpost dazu und so. Das kommt dann alles, sobald das
sehr schön.
In den nächsten paar Wochen.
Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Dann darf man nicht mehr Sachen nennen, wie man Sachen nennen will, Markus.
Markus?
Und Sachen nennen? Nee, wie man nicht. Sachen Open. Nennen will? Ach so. Ja, das war das Mimimi habe ich da, waren schon vor ein paar Tagen reingeschrieben. Ich war gedanklich schon beim nächsten Mimimi. Okay,
Sorry.
Wir verschieben vielleicht das nächste auf später, damit ich okay. nicht so viel am Stück rumjammer hier.
Immer.
Ja, also als allererstes geht es hier um das schöne Wort Open. Es ist ja super, wenn Sachen open sind. Ich bin ja Open Source Fan, Enthusiast und Jünger und Open Source, ja. Aber dann, das ist ja irgendwie zur Mode geworden, weil wir haben dann jetzt OpenAI, Open Web UI, Open API. Die präfixen einfach mal alles mit Open, ob es Open ist oder nicht.
Open Cloud? Also,
oder nicht, zum Beispiel bei OpenAI, ne? Open Cloud, ja, genau, das nächste.
Open Desk. Can Open.
Ja, sehr, ich sehe, ihr habt verstanden, worüber ich mich beschwere. Mhm. Ja, also aufhören. Werdet mal wieder kreativ mit den Namen. Nennt es Rhino oder nennt es Rabbit oder von mir aus, aber hört auf mit Open.
Genau.
Open Rhino. Oh, verdammt.
Ja.
Ja.
Frei Rhino.
Gab's nicht diesen, es gab doch diesen, es gab so einen Artikel, warum alle diese AI-Dinger wie Buttholes aussehen.
Ich hab den später hier, Why do AI Companies look like Buttholes? Wir können es da vorne ziehen, ist kein Problem.
Nee,
jetzt hast du es angefangen, jetzt musst du drüber reden, jetzt musst du über diese Buttholes reden. So, erzähl doch mal.
Ich hab die Headline gelesen und die Buttholes angeschaut. Das hat mich
ich glaube, das ist auch schon quasi die Essenz von diesem Artikel gewesen. Es passt.
Okay. Also alle diese jetzt, Open...
Das Problem ist, man kann es jetzt auch nicht mehr unseen machen, wenn man das jetzt...
Ja, what has been seen cannot be unseen.
Ja. Oh. Ja, besonders Claude. Also das ist schon quasi der größte Verfechter.
Butthole-Offender?
Ja, größte Butthole-Offender, ja. Das ist quasi, also das realistischste Butthole, würde ich sagen.
Nicht umsonst ist es in der Mitte von diesem Po wirklich jetzt auf dieser Seite.
Ja, genau.
Ja. Tja,
das also schon so, ja. Genau, also sie können sich schon andere Logo ausdenken. Das wäre cool, wenn die nicht wie Buttholes aussehen würden.
Ja, also bis auf DeepSeek, ja. Das ist tatsächlich alles.
Aber es ist auch so, das ist so ein bisschen das Gleiche. So, die haben alle so ein Logo, was so sehr ähnlich aussieht. Und das ist ein bisschen das gleiche Thema, was hier Markus auch anprangert, zu Recht mit irgendwie einfach überall mal Open davor schreiben. Einfach mal so, ja, wir machen irgend so ein Butthole und dann machen wir so eine AI-Company und dann badabing, badabun, haben wir viel Geld.
Ja, aber das mit den Logos, das ist ja, das schreiben sie ja auch in dem Artikel, das ist nur eine logische Fortsetzung dessen, was wir in der Tech-Branche schon gesehen haben, dass sie ihre Logos alle aneinander angeglichen haben. Hm. Also so ein Microsoft-Logo im Originalen aus den 90ern verglichen mit dem ersten Google-Logo, die waren ja schon wirklich weit voneinander entfernt im Schriftzug und dann haben sie irgendwann die serifenlose senkrechte Schriftart benutzt und man hat wirklich das Gefühl gehabt, sie haben einfach nur ein anderes Wort hingeschrieben und gar nichts mehr auf das Logo verwendet. Und jetzt, ich meine, wenn da einer anfängt, einen Kreis zu benutzen und da irgendwas mitzumachen, das ist ja unfair. Da müssen alle mitziehen. Das ist schon, ja.
Ja, besonders diese AI-Dinger, ja. Quasi dann, nur wenn das so ein Kreis ist, also wenn es ein Butthole ist, dann weißt du auch, dass es AI ist. Ansonsten kann es ja alles sein. Könnte es ja auch ein weiß ich nicht genau, was noch sein. Irgendwas, was gerade nicht AI ist, was man auch runterladen kann. Instagram oder so. Ich weiß nicht genau. Was hat man noch für Apps außer AI-Apps auf seinem Handy?
Nee, man hat nur noch AI-Apps. Vielleicht noch ein Mail-Client, aber sonst.
Nee, das könnte auch AI machen einfach. Kannst du auch AI fragen, was deine Mails sind.
Ja, kannst einfach AI fragen, was deine Mails sind und dann wird's schon was zusammenlügen.
Hier sind deine Mails, die habe ich mir gerade ausgedacht. Spam, 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 spam.
Joa. Ja.
Er hat auch, also der Artikel spricht auch so ein bisschen quasi, ja, wie das dazu gekommen ist und auch, ja genau, der Weg, das hatten wir auch, und auch, was man machen kann, wenn man aus Versehen vielleicht ein Butthole mal wieder sich ausgedacht hat, wie man da dann von wegkommt oder was man da machen kann. Zum Beispiel, du kannst irgendwelche Teenager fragen, ob das aussieht wie ein Butthole. Dann würde ich sagen, jupp, dann weißt du auch, oh, ich glaube, ich habe ein Butthole-Design. Naja, ist eine AI-Company, ich glaube, es passt. Das ist schon ganz gut, ganz witzig geschrieben auch. Kann ich empfehlen.
Nice. Was ich nicht empfehlen kann.
Ey.
Nee, das stimmt so nicht. Aber hier den DHT22-Sensor.
Kannst du hier empfehlen. Der ist auch scheiße. Das ist schon echt billiger Crap.
Ah, ist halt okay, weil er ist halt super cheap.
Ja.
Kann man nicht viel sagen. ist halt, dann misst er Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Das passt schon. Aber das Ding an einem Raspberry zu betreiben ist, keine Ahnung, ich habe es nicht hinbekommen. Und genau, da werden wir irgendwann später mal drüber sprechen, wenn dann meine Glasfaserkabel gekommen sind und so. Und dann hatte ja niemand die Absicht, ein Keller-IO zu bauen, aber vielleicht
musst du gucken, wie gut du schon deinen Keller trockengelegt hast.
Vielleicht muss ich doch so ein Keller-IO bauen. Und dann, genau, möchte man ja wissen, wie feucht ist es im Keller. Und jetzt das Problem ist, der Keller hier ist halt recht gut so gegen so Funkzeug abgeschirmt. Das heißt, der WLAN-Access Point kommt da halt nicht hin. Das heißt, ich muss irgendwie wie nochmal so ein extra WLAN-Access Point da einfach hinmachen, damit ich da mein Sensor betreiben kann, weil normalerweise habe ich diese, das funktioniert tatsächlich ganz gut, diese DHC22-Sensoren an so einem ESP. Und dann habe ich so ein bisschen MicroPython, der den halt gelegentlich ausliest und dann diese Daten an eine Influx-DB schickt und dann kann ich so ein Grafana-Dashboard machen und so ein bisschen anzeigen und so ein bisschen Graphen machen und das Zeug anschauen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Das Problem ist halt, diese ESPs, die brauchen halt so ein Wi-Fi.
Und dann habe ich gesagt, ja, Serial-Port, oder? Hättest du schon machen können. Aber es ist viel Aufwand.
Ja, ist halt auch ein bisschen kreblig, da.
Ja, ja.
Dann habe ich gedacht, nächste Idee war, also ich meine, klar, gibt es jetzt irgendwie 1000 Möglichkeiten, das Problem zu lösen. Ich könnte mir einfach einen Wi-Fi-Access-Point dahin machen. Ist ein bisschen Overkill, weil niemand braucht im Keller da wirklich Wi-Fi, wenn wir ehrlich sind. Außer dieser eine Sensor. Dann habe ich gedacht, ich habe ja sowieso Raspberries und die haben ja auch so GPIO-Pins. Ich kann ja auch einfach auf dem einen Raspi, wo halt auch mein mit NixOS so ein DNS läuft. Ich kann das da ja einfach dran knuspern und dann kann ich hier so ein Python nehmen und dann ist das ja gleich wie dieses MicroPython und dann kann ich diesen Sensor auslesen und dann kann ich das auch irgendwo hinschicken und easy. Dann habe ich hier MakeFu gefragt und der hat seit Jahren wieder mal seinen Blog ausgepackt und hier...
Das stimmt. Seit, ich glaube, mein letzter Artikel, den ich tatsächlich gepublished habe von 2020, 5 Jahre.
Ja. Ja, in 5 Jahren hat er, nachdem ich ihn angehobelt habe, gesagt, wie würde ich denn so ein Python-Script in so einem Nix-Dingsy paketieren, ohne dass ich mich hart verkrepel, hat er das aufgeschrieben und verblockt. Und dann habe ich rausgefunden, ich komme es einfach nicht hin, so ein Python-Script zu machen, was mein Sensor ordentlich ausliest und das macht, was ich gerne hätte. Das ist halt ein bisschen dumm. Und dann hatte ich die gute Idee, weil auf diesen Raspberry Pis, da ist ja auch so ein Wi-Fi-Chip. Und diesen Wi-Fi-Chip kann man ja auch als Access-Point betreiben. Und stellt sich raus, wenn man so NixOS hat, gibt es da einfach diesen Create-Access-Point-Service, also service.create_ap. Und dann kann man sagen, ja, das ist hier irgendwie das Bridge-Interface, da wo halt Internet drauf ist, das ist irgendwie dieses Ethernet 0. Und dann habe ich hier so eine Passphrase, eine SSID und mein Wi-Fi-Interface ist by the way das. Und dann mache ich da ein Enable True. Und bam, hast du ein Wi-Fi, wo du deinen Sensor reinmachen kannst und alles sind glücklich.
Tja, das heißt, ich habe voll umsonst diesen Blogpost geschrieben.
Du hast voll umsonst diesen Blogpost. Das heißt, wenn ihr jetzt hier den Podcast hört, geht doch mal auf Blogpost und paketiert ein Python-Script in Nix und schreibt dem Mac,
der Trick
wo das
ist,
voll gut
also genau,
war.
Der Trick bei dem Blogpost, warum ich das geschrieben habe, ist mir auch schon ein paar Mal halt einfach quasi aufgekommen. Manchmal ist es so, du hast dieses Scheiß-Skript und es hat irgendwie eine Abhängigkeit gegen Requests oder sowas und du willst nicht jetzt das anfangen zu sauber zu paketieren mit einer Flake und die dann importieren und so. Du willst das alles nicht. Du willst einfach nur, dass dieses Scheiß-Skript läuft und zwar so, dass es dann halbwegs reproduzierbar auch wieder laufen kann. Und dafür gibt es in Nix, gibt es da Möglichkeiten, das zu machen? Die habe ich da zusammengeschrieben. Es gibt eigentlich zwei. Ich glaube, das eine ist auch nur ein Aufsatz auf dem anderen. Aber es gibt was, das nennt sich Writers in Nix Packages und diese Writers beschreiben, mit denen kannst du quasi sagen, write Python 3 Script mit den Libraries, die du dazu brauchst und dann noch der Content von diesem Script und dann baut er das Script mit dem Interpreter gewrappt und so, ist dann alles total smooth. Und er macht sogar noch ein Flake 8, was ein bisschen blöd ist, weil du meistens schittige Skripte schreibst und dann sagst, das ist alles kacke. Und dann evaluiert es nicht.
Ja, aber es gibt auch für Flag 8 gibt es doch auch so ein Flag Ding, was du oben in dein Script machen kannst und das ganze Script ignoriert.
Ja, aber du kannst auch Flag Ignore sagen. Also du kannst ja auch quasi alle Sachen in Flag Ignore machen. Da gibt es quasi einen extra Flag oder eine extra Option für dein Python 3 Ding. Oder es gibt die Möglichkeit, einen Interpreter mit Packages zu haben. Das nennt sich hier Python 3 with Packages. Und dann gibst du dem die Packages mit, die du haben willst. Und dann kannst du da auch hast du ein Python, was diese Pakete mit drin hat. Und damit kannst du dann dein Skript ausführen. Die zwei Möglichkeiten gibt es dort. Und das kannst du direkt in deiner Service Config nehmen. Und dann funktioniert das auch alles. Das ist schon ganz cool. Aber wie gesagt, das ist immer so, ja, shit. Wie war das nochmal? Man kann bestimmt auch ein Sprachmodell dafür fragen. Aber ich glaube, der kennt Writers nicht, weil das zu neu ist. Oder weil niemand anders drüber geschrieben hat vielleicht. Aber jetzt schon. Jetzt muss nur noch mein Blogpost eine Million Mal gecrawlt werden von irgendwelchen Shitcrawlern. Und dann wissen es alle Sprachmodelle. Tada.
Nice. Genau. Genau, aber was ich jetzt gemacht habe, ich habe einfach aus meinem einen Raspberry auch noch einen Wi-Fi Access Point gemacht. Und jetzt benutze ich trotzdem einfach den ESP. Und der lockt sich dann halt über das Wi-Fi des Raspberries in mein Netz ein und
that's cool. That. Cool, das funktioniert einfach.
Genau, und das ist echt erstaunlich, weil das macht genau das, was ich will. Und es war wirklich so, nachdem ich wusste, dass das die Lösung ist, die ich haben will, dass es das gibt, war das wirklich, das Konfigurieren und Ausprobieren war eine Sache von weniger als 5 Minuten. Ich habe das echt einfach angemacht. Ich habe da gesagt, ja, das ist meine SSID, das ist mein Passwort, und dann los geht's und gebaut aufs Raspberry gepusht und fertig. Also das ist schon manchmal, ganz geil.
Manchmal läuft's einfach, ja.
Genau. Also wenn ihr aus eurem Raspberry aus welchen Gründen oder halt auch anderer Hardware ihr aus irgendwelchen Gründen auch noch einen Access Point machen wollt, das funktioniert tatsächlich sehr gut.
Wenn man cool. den Keller voll machen will.
Ja, du kannst auch so einen Raspberry Pi haben, der mein Wi-Fi aufspannen muss. Ja, ja. Also es gibt schon verschiedene
oder
Gründe, warum man das
richtiges Wi-Fi überall hinbringen kann man auch machen.
Kannst du auch in deinen Keller richtiges Wi-Fi bringen, stimmt, ja.
Das klar, kann ich, aber dann muss ich halt nochmal einen Access Point kaufen und für einen Popelsensor ist halt so ein bisschen.
Das ist Quatsch dann tatsächlich, ja.
Das ist halt einfach ein bisschen Overkill, weil niemand sonst, also
doch,
ich weiß nicht,
ich bin öfter
bei
im Keller.
Ingo, bist du
Ingo,
ist dann
Keller.
So ein Keller-Keller.
Aber der hat auch einen Grund, im Keller zu sein, um seine Computer zu reparieren.
Genau, ich bin viel im Keller, ich brauche da WLAN.
Ja. Ja, dann, also ich meine, dann ist halt auch wieder eine andere Situation, ne? Wenn du sagst, ja, ich bin halt da oft und ich brauche da auch ein WLAN, dann ja klar, stell dann WLAN Access Point hin. Aber das Problem ist halt so, ich sehe aktuell nicht, dass wir oft im Keller sind und da WLAN brauchen.
Ja. Naja, du könntest einen 3D-Drucker daneben stellen. Der braucht auch WLAN, damit du dem einfach das Zeug, was er drucken soll, schicken kannst. Und
ja,
der drunter im Keller.
Auch einen LAN.
Nee, weißt du, was der Trick ist? Du nennst einfach das WLAN in dem Keller genauso wie oben und dann hast du oben unten auch Internet.
Ja.
Tada!
Tada!
Du hast Internet im Keller.
Ja.
Es ist da.
Wir haben Internet. Es ist Internet im Keller.
Es ist Internet im Keller. Hol dein Internet aus dem Keller.
Genau. Gut. Dann kommen wir mal noch zu ICEs und dann sind wir mit Mimimi vorbei.
Ja, ja. Und zwar habe ich heute gelernt, dass die Deutsche Bahn erschreckenderweise meine Lieblings-ICE-Verbindung gestrichen hat.
Was?
Für
und
immer.
Zwar, also diese Woche fährt sie noch, deswegen habe ich das auch bis heute gar nicht realisiert, weil alles, was ich bis heute so unternommen habe und
muss jetzt in Frankfurt umsteigen
und
oder was?
Ab nach Ostern fährt der ICE 913 morgens um 7.25 Uhr nicht mehr hier in Siegburg weg. Also ich weiß, ich habe noch nicht rausgefunden, ich habe aber auch keinen Ansatz, wo ich nachgucken könnte, warum oder was die Änderung bei der Deutschen Bahn eigentlich ist, warum dieser ICE 913 auf einmal nicht mehr da ist und damit auch meine, also die ganze Verbindung, die sich daran aufbaut, nicht mehr funktioniert und ich die nicht mehr nehmen kann. Und
because
das
fuck
ist
you, that's
ganz
why.
Schön, also ich bin ja mittlerweile gewohnt, so zu Fahrplanwechsel wird alles irgendwie komisch, da muss man sich einmal neu dran gewöhnen, aber zu Ostern, das ist doch keine Zeit für einen Fahrplanwechsel. Und dann habe ich bei dem Bahnkundenservice angerufen, hier Bahncard, man sammelt da ja diese tollen Bonuspunkte und die haben schon sehr ahnungslos getan. Also so ahnungslos, dass ich ihnen schon fast nicht mehr glaube, dass sie so ahnungslos sind. Das war sehr frustrierend, weil eigentlich will ich ja nur verstehen, was da los ist, um es besser akzeptieren zu können. Ich sehe ja ein, dass ich an der Deutschen Bahn nichts ändere. Aber also
doch, so, der Fahrplan, Mann.
Nein, ich ändere da nichts dran. Die Deutsche Bahn ändert an sich immer weiter. Aber ja, und oder auch so eine Aussage wie, ja, da sind Baustellen im Netz und wir können die nächsten 3 Monate nicht, aber ab August geht's wieder. Das habe ich ja letztes Jahr auch schon mal durchgehalten. Das kann man ja machen. Aber so einfach mir den Zug wegnehmen, das ist doch kein Zustand.
Das geht nicht. Skandal.
Dürfen die das? Skandal.
So, und mir fehlt auch einfach, ich habe so die üblichen Internetquellen, Zugfinder und so durchgeguckt, wo man, ob ich irgendwas zu diesem ICE 913 rausfinde, warum der nicht mehr so fährt, wie er das diese Woche noch tut. Ich habe es nicht gefunden. Wenn jemand einen Tipp hat, wo man noch nachgucken könnte.
Also hast du im ICE-Treff nachgefragt?
Nee, ja, gefragt,
aktiv jemanden gefragen, der da arbeitet. Irgendwo. Der so Bahnsachen tatsächlich macht. Das reicht nicht, der Kundensupport dort. Du brauchst Insights.
Ja, der Konzern ist zu groß. Also die Leute, die ich kenne, die da arbeiten, die sagen immer, das ist zu weit weg von mir.
Ausreden. Du kannst ja mal die AI fragen.
Genau, frag doch mal hier, dear ChatGPT, why does my train not run anymore from Zoom Seaportbone at 7:30? Ja,
ja. Okay, vielleicht.
What could be the options? Ich glaube, das kannst du machen, da kommt irgendein Quatsch raus. Perfekt,
ja, da kommt
genau das, was du haben wolltest. Du wolltest ja nur irgendeine Antwort.
Ich kann's nicht. Nee, aber es ist wirklich ungewöhnlich. Also
oh, warte,
Ostern
es gibt doch bestimmt so ein AI-Bot von der Deutschen Bahn. DB-AI-Bot. Den kannst du fragen. Ask your database.
Aber falls jemand das weiß, kann er ja auch mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht ist ja jemand aus der Bahnbubble hier, der sich damit auskennt.
Ich halte das für sehr viel wahrscheinlicher, dass wir hier irgendjemanden, einen Hörer haben, eine Hörerin, die sich mit Bahnzeug auskennt, als dass die AI eine gute Antwort gibt. Aber
die AI gibt dir irgendeine Antwort und das ist ja, was wir brauchen gerade. Wir brauchen jetzt einfach nur irgendwas, damit er sich besser fühlt.
Ja, aber ich glaube, Markus wäre schon,
wenn das
so ein bisschen korrekt wäre, wäre er, glaube ich, schon nicht unglücklich. Ja. Könnte ich mir das vorstellen.
Aha, könnte helfen.
Lieber, heißt es lieber oder liebes ChatGPT?
Liebstes. Sehr geehrtes Herr, Herr und Frau ChatGPT.
Herr oder Frau
ChatGPT. Herr oder Frau ChatGPT. Ich hätte da mal eine
also,
Anfrage.
Warum fährt mein, was war das ICE?
ICE.
913.
Ja, ICE 913, 913 von nicht mehr um 7 Uhr, wann war das?
25.
Sie wusste wichtig, dass die AI, die sich irgendwas jetzt ausdenken wird, wirklich alle Details korrekt hat.
Ja, ansonsten denkt sich irgendein Quatsch aus. Er soll sich schon den richtigen Quatsch ausdenken. Warum?
Einfach nicht mehr.
Noch diese Woche, aber nicht mehr nach Ostern. Ich brauche eine technische Antwort.
Das wird so, nichts.
Enter. Okay. Also, dir wurde ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2024 nicht mehr angeboten. Diese Änderung resultierte aus einer umfassenden Umstrukturierung des Fernverkehrsangebots der Deutschen Bahn.
Aber im Moment, heute fährt er noch. Also am 15.
April.
Nee,
das macht er nicht, das denkst du nur.
Ja.
Okay.
Hier, Reduzierung der ICE-Halte in Siegburgborn im Zug der Fahrplanwechsels.
Ja.
Wurde um etwa 15% reduziert. Dies führt zu einem insgesamt ausgedünnten
Angebot. Das ist eine andere Diskussion. Da hat die AI kräftig was zusammengeschmissen.
Ja.
Ja, okay.
Das
lass uns nicht über AI-Ergebnisse diskutieren.
Mhm. Okay.
Gut. Also ICE fährt nicht mehr. Wenn da jemand Bescheid weiß, schreibt doch in Kommentaren oder Markus direkt.
Ich wollte ja in erster Linie auch, ich meine, die Rubrik heißt Mimimi.
Ja.
Mimimi machen.
Wein.
Also es ist,
die
ist heißt
okay.
Nicht,
wir
hier wird ihnen geholfen.
Das ist stimmt. Nee, nee. Jetzt, wo du sagst.
Das
habe ich auch ehrlich gesagt nicht versucht.
Also, nee. Also, hast du das Gefühl, wir versuchen dir wirklich zu helfen?
Nee.
Ja, das ist sehr lobenswert. Ich unterstelle euch ja immer nur das Beste.
Ja. Ja, so, das war auch damit. Das ist kompletter Quatsch. Könntest du auch der AI unterstellen, dass sie weiß, was sie tut, aber es stimmt nicht, ist gelogen. Es ist einfach nur Autocomplete. Autocomplete ja. Aufs Steroiden. Mehr ist es nicht.
Ja. Tja. Gut. Aber er fährt ja später wieder. Also bloß jetzt fährt er, also ab 6. September.
Nee, jetzt fährt 6, er ja noch.
6. September, 8. September bis 12. September fährt er auch. 18. Oktober, 20. Oktober bis 25. Oktober fährt er auch. Und 27. Oktober bis 31. Oktober fährt er auch.
Ja, wo hast du das jetzt her?
Einfach mal nach dem ICE gesucht. Da steht, da fährt nicht täglich, sondern fährt nur am, um, bis, vom und so weiter und so fort.
Auf bahn.de oder
ja,
was?
Ja.
Das ist schräg. Das ist so schräg.
Also, voll, der fährt, der krass. Kommt, der kommt dann, der kommt im September schon wieder. Der fährt jetzt bloß die nächsten Monate nicht. Warum auch
der
immer.
Fährt jetzt erstmal einmal kurz woanders hin, einmal kurz rechts das abgebogen.
Das weiß ich nicht.
Er hat keine Lust.
Ich versuche das lieber nicht zu verstehen.
Nee. Der hat eine 48%ige Pünktlichkeit. Das ist schon richtig shit. Aber ich glaube, die ganzen ICs sind halt so, oder?
Ja, ich glaube, also, okay,
da gibt's noch
wir machen mal weiter hier. Ja. Das,
Wow, ja. Heute hatte der erst 66 Minuten Verspätung. Das ist natürlich Panne.
Das geht ja.
Dafür, naja, aber der hat schon öfter mal 60 Minuten Verspätung. Das ist schon richtig kacke.
Schon übel, ja. Wenn du weißt, dass du einsteigst und immer gleich Geld zurückkriegst, ist doch schon mal schön. Okay.
Ja, aber du kriegst ja nicht all dein Geld zurück. Du kriegst da vielleicht gerade eine Stunde, also 25% zurück.
Ja. Kommen wir zur Kategorie.
Ich will lieber pünktlich ankommen, als mein Geld zurück.
Lesefu. Ja.
Haha, mir nix Dinge.
Ja.
Wer hätte das gedacht? Gibt hier, wie man eine Nix Derivation von Hand baut.
Okay, hast du schon
ja nur so ein bisschen.
Hast du schon gebaut? Hast du eine neue?
Nee.
Nix
so ist. Aber den Blogpost kann man trotzdem lesen.
Ja.
Okay. Genau, den Blogpost kann man lesen. Und es hilft halt ein bisschen fürs Verständnis, wie das. Ja. Weil schlussendlich ist halt einfach so ein. Eine Derivation ist halt einfach so ein JSON mit so ein bisschen Keys.
Ja, genau. Bisschen fancy JSON mit irgendwelchen Hashes, die da generiert werden müssen, die ein bisschen behindert aussehen, aber sonst ist das.
Eine Nixos-Distribution, das gab es die Diskussion auch an einer anderen Stelle. Für Nixos macht es einfach keinen Sinn, eine Distro zu haben, weil du hast dieses Config-System und jeder ist sein eigener Distro-Builder. Und deswegen. Es ist nicht so, oh ja, du hast jetzt eine Distro mit KDE und eine mit GNOME, sondern du hast NixOS und du kannst einfach sagen, was du haben willst. Ja. Und das ist schon ein killer Move einfach. Naja.
Ja. Macht schon Spaß.
Könnt ihr euch mal durchlesen. Es geht so ein bisschen in Details. Ist nicht so super lang. Nicht so super kompliziert.
Mal morgens schnell in der Bahn, wenn man auf den ICE 913 wartet.
Ja, also in der Stunde, die ihr auf den ICE gewartet habt, habt ihr den gut gelesen. Und ja. Selber
oder der kommt vielleicht auch gar nicht, müsste nachschauen, der kommt ja nicht täglich. Dann haben wir noch Picks, die könnt ihr euch dann auch mal angucken, während ihr auf dem ICE wartet. Wobei ich das nächste schon nicht verstehe, warum Sublime Text braucht man da nicht mehr, ist doch vorbei.
Sublime Nix ist es, Mann.
Ja.
Sublime Text, nee, das brauchen wir nicht mehr. Das ist Quatsch.
Ja, siehste, brauchen wir nicht mehr, geh weg.
Warum ist das Quatsch? Sublime Text, das gibt's doch gar nicht mehr, oder?
Doch. Schon, aber das braucht man nicht mehr.
Wer benutzt sowas?
Ich benutze das immer noch.
Hat der irgendwelche AI-Integrations? Warum die jetzt benutzen?
Also, nee. Aber also, es funktioniert halt noch und es ist immer noch ein ganz okayer Editor.
Ja, vor 5 Jahren hat man das auch benutzt, aber jetzt... Das macht doch irgendwie keinen.
Ja, aber es ist ja immer noch ein ganz okayer Editor.
Aber
also
man muss ihn bezahlen, das macht doch keinen Sinn. Ja,
Notepad ist auch ein ganz okayer Editor.
Ja, Notepad plus auch, bestimmt. Aber deswegen will ich es trotzdem nicht verwenden.
Nee, es macht keinen
Sinn. Also,
aber erzähl kurz.
Ja, doch, okay, also pass auf. Pass auf. Also es gibt Sublime Nix und ist gut oder was. Aber du kannst auch Vim benutzen, das weißt du.
Ja.
Ich wollte dich nur daran erinnern, dass du bessere Optionen hast, außer Sublime Nix.
Das mache ich auch, aber in Vim habe ich zum Beispiel noch kein Plugin installiert, aber in meinem Sublime habe ich jetzt Sublime Nix installiert und jetzt mache ich das korrektes Highlighting für meine Nix-Files.
Mhm. Was man, auch benutzen kann, ist, du kannst VS Code benutzen und dann kannst du dieses Terminal benutzt ganz groß ziehen und dann kannst du in Vim starten.
Du bist so ein schlechter Mensch.
Ja,
du
ich
bist
weiß.
Echt ein schlechter
ich habe mich da wirklich,
aber ja,
also ich habe mich da getroffen gefühlt, dass man das nicht so macht. Ich habe nicht darüber nachgedacht, dass es was Schlechtes ist, aber ich bin diese Person. Ich verlinke hier gerade ganz kurz das. Jemand anders hat geschrieben, das macht man nicht so. Das machen böse Leute und Psychopathen.
Ja.
Böse Psychopathen. Also,
wiederfinden.
Ja, ihr könnt auch Emacs und NeoVim und Vim und
alles in VS Code starten, das ist kein Problem.
Ja. Macht doch, was ihr wollt.
VS Code, könnt ihr alles benutzen.
Ja, wo finde ich denn meine Retoots überhaupt?
Weiß ich nicht. In deinem Feed vermutlich, oder?
Nee, ist nicht. Aber da musst du
nicht einfach so normal in deinem Feed. Dann siehst du alle deine Toots und Retoots.
Ich habe hier Notifications, vielleicht ist da irgendwo drin. Ja, egal. Ja, mach mal weiter jetzt. Schauen wir mal ein paar Sachen.
Ja, jetzt kommen wir zu den Picks. Picks. Wer macht Pickstarter? Ach nee, sind wir schon. Ich habe das jetzt gerade gemacht. Stimmt. Ich bin dran. Jetzt,
das ist kein
Problem. Okay, ich bin aufgegleist. erinnert euch an wie man früher Disks defragmentieren musste, weil sich irgendwie die Filesysteme, weil die irgendwie scheiße waren. Und vor 30 Jahren hat man ja noch Windows verwendet. Und wenn man in diese Zeit zurück will und sich dieses schöne, lustige, wie der auf der Festplatte rumrattert, sich anhören will und einfach nichts tut und einfach nur zuguckt, dann gibt es defrag98.com.
Okay.
Könnt ihr einfach
machen. Geil.
Ja.
Ich brauche das auf jeden Fall.
Ja, genau. Ich habe mir das auch 5 Minuten angeguckt. Es hat mich beruhigt und dann war schön. Also defrag98.com. Wer hat noch was? No Hello.
Sehr schön.
Nett.
Also,
genau.
Geht es darum, dass es mit Einzug der Chat-Tools nicht jedem geläufig geworden ist, dass Chat-Tools an und für sich für asynchrone Kommunikation gedacht sind. Und dann gibt es Leute, die schreiben erstmal einfach ein Hi. Und dann warten sie, bis man antwortet.
Ja.
Weil sie denken, das ist ja quasi der Ersatz für den Anruf. Und dann kann man ja, dann muss ja das Gegenüber bitte direkt antworten. Und dann schreibt man irgendwann zurück und dann ist der andere erstmal nicht mehr am Rechner.
Ja,
und dann ist der wieder am Rechner und dann kommt vielleicht die Frage, was halt allein diese Anbahnung völlige Zeitverschwendung war. Und deswegen gibt es die Seite
mit
nohello.net, die einfach mal kurz erklärt, wie es effizienter geht. Nämlich ein Hallo und direkt die Frage. Und wenn der andere erst eine Viertelstunde später Zeit hat zu antworten, dann antwortet er auch wenigstens direkt auf die Frage und nicht erstmal auf das Hallo. Fertig, die Kiste. Also, und das Schöne ist, dass diese Webseite das so einfach erklärt. Das heißt, wenn einem das passiert, man möchte ja niemanden so von oben herab belehren, das ist ja alles schlechter Stil und so.
Hä?
Aber trotzdem.
Aber du schickst ihm die Seite oder was? Oh, das ist nicht in Ordnung, Mann.
Ich glaube schon, dass man Leute von oben herab belehren will. Und wenn man diese Seite schickt, das ist auch genau das,
das
was man macht.
Ja, so ein großes Fuck you an dich, echt. Das ist auch dieses Let me Google that for you, gleiches Ding, ja. Damals hat man
das
gemacht.
Aber es ist auch okay.
Also,
es ist wirklich auch okay. Sollte man auch tun.
Unten im kleinen
Gedruckten auf der
Website steht unten drunter, also werde bitte nicht sauer auf die Person, die dich hierher geschickt hat.
Ah ja, na, dann ist in Ordnung. Ja, ist klar.
Ja, ich finde auch. Ja.
Wenn du quasi jemanden, weiß nicht genau, aber die andere Sache machst, dann sagst du noch Homo, dann ist auch nicht schwul.
Okay. Ja.
Was ist das? Das ist super. Ich finde es nicht in Ordnung. Ich meine, es ist zwar witzig und so, aber ich finde, also ich würde
noch
keiner Person
Seite
das
ever
antun.
Next.
Doch.
Ich würde sagen, hey, brauchst du was oder was? Ansonsten habe ich was anderes zu tun, ich gehe jetzt kacken. So. Das würde ich schreiben.
Okay, alles klar. Dann möchte man ja manchmal wissen, welche Software denn nun eigentlich noch lebt oder nicht. Und bis wann sie unterstützt wird und so. Und dafür gibt es die wunderbare Seite endoflife.date. Kann man hingehen, kann man Windows anklicken, kann man gucken, Windows 10,
ist
das
schon
lebt
tot.
Ja eigentlich schon nicht
eigentlich
mehr.
Schon.
Mhm. Ja.
Ja.
Wenn du jemanden dissen willst, das kannst du darüber auf jeden Fall machen, kannst du jemand sagen, hier, guckt auf diese Seite, da steht drin, das ist schon tot seit einem Jahr. Bitte updaten.
Kannst du hingehen, kannst du Nixos anklicken, kannst du sehen, Nixos, tot.
Tot eigentlich, kannst vergessen.
Okay.
Es gibt auch zwei Support-Layer Level gerade bei Nixos. Der eine ist dunkelgelb und der andere ist rot.
Weil das meine ich mit eigentlich schon tot.
Ja, ends in 2 months und das andere ist ended 3 months ago. Das heißt, du bist quasi immer verpflichtet, die ganze Zeit Distro-Update zu machen.
Ja, aber das 2504 ist halt noch nicht da, ne? Oder zumindest noch nicht auf
dieser
Seite.
Ja, doch, dasselbe kannst du nehmen, aber.
So, ja, aber und wenn man da jetzt noch einen draufsetzen will, da will man manchmal ja nicht nur wissen, welche Java-Version jetzt eigentlich End of Life ist und welche doch, sondern man will sogar wissen, welche API denn eigentlich wo unterstützt wurde. Und dafür gibt es javaalmanac.io. Und da hat man dann zu allen Java-Versionen in der Historie wunderbar aufgelistet, in welchem Status sie sind, um erstmal vorne anzufangen, LTS oder nicht LTS. Dann direkte Links in die API-Dokumentation, Sprachdokumentation etc. Und dann auch eine, und das ist der große Clou, ein Vergleich der APIs. Man kann also von Java 8 das API mit den Vorgängerversionen vergleichen und so herausfinden, wie sie sich verändert haben. Oder umgekehrt, wenn man jetzt auf Java 17 geht und oder eine Applikation hat, die auf Java 17 implementiert wurde und dann die Frage bekommt, hey, können wir das nicht doch auf Java 8 betreiben? Der Kunde hat halt leider nur Java 8. Dann kann man sich hier angucken, wie groß die Schmerzen werden, weil das ist eine sehr lange Liste von Dingen, die in Java 17 gehen und in Java 8 noch nicht gingen.
Und habt ihr es gemacht?
Sehr praktisch. Was?
Habt ihr es gemacht?
Habt ihr die Software auf Java 8 betrieben? Nein.
Ja.
Apropos.
Ja.
Ja. Schön.
Apropos Java.
Wer hat wütende IPs?
Ich hab, genau, apropos Java. Ich habe eine Java-Applikation mitgebracht. Ja.
What?
Den Angry IP Scanner.
Was bedeutet?
Was? Angry IP Scanner.
Nee, ja. Was? Ja, erzähl mal Angry IP Scanner.
Ich hat mir der Netzwerkkollege gezeigt, habe ich gedacht, das ist bestimmt irgendwie nur so eine Windows-Applikation, aber der Netzwerkkollege hat sich jetzt letztens Linux installiert und dann haben wir geguckt, ja, das Ding gibt's auch für Linux. Also es ist quasi Nmap mit einer GUI drumrum. Und ich fand den Namen lustig. Also ihr könnt da irgendwie sagen, ihr wollt den Bereich von da nach da scannen und dann starten und dann geht das Ding los und macht halt, naja, was halt Nmap und Co. auch machen würden, aber eben so ein ja, ICMP, Echo, Pinging, gucken, ob alle Ports offen sind, kann irgendwie Sachen in verschiedene Formate exportieren. Ich fand den Namen lustig und dass der Netzwerkkollege, auch Linux verwendet, auch seine
cool.
Windows-Tools, die er schon von immer kennt, auch unter Linux hat, fand ich auch gut. Deswegen wäre so ein
das ist schön.
Scanner-Netzwerk-Tool, Port-Scanner braucht und nicht mit Nmap sich rumfummeln will, der kann mal den Angry IP-Scanner verwenden, den es für Windows, Linux und Mac gibt. Weil ist eine Java-Software.
Und ganz ehrlich, Kudos an den Maintainer. Also, weil seit 2001 maintaint ihr dieses Tool. Also, das ist cool.
Ja, ne?
Ja, schon richtig krass, Mann.
Erscheinungsjahr 2001.
Ja. Das schon, also ich meine, ja, die meisten hören ja einfach auf. Irgendwann. Das ist schon nice.
Ja, ist auch auf GitHub, könnt ihr auch mitentwickeln.
Ja, das
wäre immer. Bin ja fröhlich dabei. Ja, krass, ich fand es einfach cool, dass es gibt. Wollte ich mir mal vorstellen. Wer ist zunächst dran? Fancy Components. Fancy,
ja,
fancy.
Wenn man einfach mal wieder etwas schön machen will.
Ja.
Make your website fancy.
Das mache ich damit Frontpage.
Und,
ich
das
gelernt.
Ist eine Sammlung.
Microsoft Frontpage, ja. Oder Dreamweaver. Die zwei Möglichkeiten hast eigentlich nur.
Oder man benutzt eine Open-Source-Bibliothek mit Ready-to-Use React-Komponenten und Micro-Interactions.
Gesundheit.
Gibt's da,
wir
macht
haben
das
vorhin
auch
schon mal
Micro-Frontend-Shit?
Frontends. Du kannst deine Micro-Frontends mit Micro-Interactions aufbauen.
Micro-Reactions, kannst du die auch machen? So eine kleine Reaction. So, ich finde es schon gut, aber nicht so gut, dass ich das jetzt da... Micro-Reaction.
Ja.
Okay, nice.
Geht
das ist gut, oder? Also fancy Components, das will man haben.
Also ist so Bibliotheken sind einfach immer nützlich, dass man sie da mal einen Blick drauf werfen kann. Und zu guter Letzt bin ich auf ein durchaus älteres Projekt gestoßen, was aber auch sehr nützlich ist, weil viele Leute schreien immer nach Photoshop, obwohl sie eigentlich nur Bilder zuschneiden in der Größe verändern oder einfache Filter anwenden wollen. Und das hier ist ein Open Source Tool, was das Ganze im Browserfenster macht. Fertig, ja, die klar. Kiste.
Ah.
Ja.
Okay.
Aber irgendwie ist es, achso, du musst irgendwo hindrücken, oder?
Mhm. Ja, aber kannst du direkt da drin machen.
Du kannst
ja.
Bilder hochladen und das passiert bei euch lokal im Browser. Ja. Es geht nicht ja. auf irgendeinem Webserver oder so.
Es ist irgendwie klein oder so. Ich weiß nicht genau, woran das jetzt liegt.
Ja, also eben, das ist Fenster der Nachteil so daran, dass das Projekt schon ein bisschen älter ist. Die haben das halt nie so wirklich responsive gemacht. Ich glaube, man muss sich das Projekt nehmen und sich, wenn man das irgendwo benutzen will, auf eine eigene Seite packen und dann da ein bisschen Scaling drauf. Das ist...
Ja, das ist schon, also das ist jetzt echt
fragst
eher
du die AI einmal kurz, ob sie da ein besseres Layout-Management hinterpacken. Hm. Das ist gut.
Ja, genau. Einfach ein bisschen Vibe-Coding und dann geht's los.
Genau. Mal fancy Components draufschmeißen und schon wird es fertig.
Cursor reingeworfen und sagen, ey, ich weiß nicht genau, was ich will, aber mach das mal, dass das irgendwie auch auf meinem Handy funktioniert.
Ja.
Mach das mal besser.
Mach mal, dass mein ICE wieder fährt, dann wird das schon alles gut.
Mach mal responsive, genau.
Mach mal ICE.
Mach mal ICE. ICE Neo Sprinter, bitte.
Ja. Ju.
Ja.
Dann?
Gib mir meinen Sprinter wieder.
Dann sind wir durch.
Gib mir meinen Sprinter zurück.
Nein, jetzt nicht noch am Ende der Sendung anfangen zu singen. Das ist verboten.
Du brauchst mal eine regionale Fassung. Oh Gott.
Ich würde mal.
Ingo, mach die Sendung zu. Ah!
Blut deine Ohren, ja. Nimm doch einfach den Angry IP Scanner und geh dagegen vor. Vielleicht hilft es ja.
Ja.
Oder mach eine USB-Ladebuchse dran, das könnte auch helfen. Oder die Sachen noch verschlimmern.
Immer.
Wir wissen es nicht. Wir sind am Ende dieser kleinen, feinen Sendung der Ausgabe 357. Auch wenn es immer noch nicht oben in einem Sendungsdings steht. Aber ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hatten auf jeden Fall eine Menge Spaß bei dieser Sendung. Und ja, wir freuen uns über Kommentare und wie ihr Markus erklärt, was mit seinem ICE 913 los ist und warum der nicht jeden Tag fahren kann, sind wir auch gespannt. Und ansonsten druckt ihr euch hoffentlich ganz viele lustige Sachen und ja, zeigt uns mal, was ihr da so tut. Dann wünsche ich euch, wie immer, eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Am Gerät.
Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao.